Ich bin ja überrascht. Erstmal ist mir vorhin Fabi Klos entgegengelaufen.
Echt?
Wahnsinn, ja, der geht hier joggen offensichtlich.
Ja, der wohnt ja hier.
Fabi Klos geht nicht joggen. Jetzt hör auf.
Ich dachte, der war joggen. Also er sah so aus.
Der war geschwitzt, der war wahrscheinlich einkaufen.
Ich glaube, der ist nur eilig zum Bäcker gegangen, um sich die Hörnchen zu holen.
Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall wirkte er sehr sportlich aktiv. Und dann war ich erstmal überrascht, wie nah das hier eigentlich zum Geißbockheim ist. Das ist mir nie aufgefallen.
Ja, du kannst den Duft der Kabine wahrscheinlich schon riechen hier.
Ja. Das ist ja, wir dürfen für die, die nicht hier in Köln heimisch sind, ne, sagen, das ist so das Grünwald von Köln. Ja. Das ist so das Norderstedt, wie früher, oder Blankenese von Hamburg. Das ist das Nobelviertel rund um den Speckgürtel von Köln. Hier wohnt Tobi Schäfer, hier wohnt Fabi Klos.
Olaf Janssen wohnt er auch noch hier?
Im Grüngürtel von Köln, ja, also das ist
so. Du hattest ihn doch am Samstag,
ja, klar. Olaf Janssen.
Mhm. Ja. Hatte er die Golduhr an und alles? Hat man ja hier im Bereich.
Er ist so reingeschwebt. Er hat 40 Jahre weißes Ballett im Europapokalfinale. Ne? Also das ist schon, ja.
Der Pfau wohnt hier auch?
Nicht zu vergessen. Ja, aber der Pfau wohnt ja eher so, das ist der Arbeiterviertel von Hürth. Das müssen wir jetzt schon sagen.
Der wohnt zur Miete.
Ja. Also wirklich schön, wie er da wohnt, muss man ehrlich sagen. Man hätte früher gesagt, der hat es zu was gebracht. Aber das hier ist Nobelvorort. Während, ihr könnt das jetzt nicht sehen, der Gärtner schleicht gerade hier und schneidet den Rasen kurz.
Der macht den Pool, den nicht vorhandenen.
Ich habe übrigens auch noch eine Geschichte, die mir eingefallen ist am Wochenende. Denkt ihr eigentlich noch darüber nach, gut, ihr habt jetzt keine Dates mehr, also wir alle nicht, also außer du. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Date, dann erzählt man ja auch so Hobbys. Ne? Was machst du eigentlich, was sind so deine Hobbys? Und dürfte man sagen, ich sitze gerne, ist das ein Hobby? Ich zum Beispiel am Wochenende habe wieder gemerkt, ich sitze sehr gerne.
Gut, und machst dabei was?
Einfach nur nicht, aber es ist mir auch wichtig, wie ich sitze. Also wenn du draußen bist, ich gehe dann auch an Cafés vorbei, ist der Stuhl gut genug? Das sieht unbequem aus und so. Ich sitze gerne in so einem schönen Stuhl, ich weiß nicht.
Also ich glaube, ist das ein Hobby? Ich glaube, ich würde es anders verkaufen.
Ja.
Also du musst sagen, so ich genieße gerne, ich beobachte gerne Leute. Und
Das würde ich vielleicht nicht so unbedingt beobachten sagen.
Beobachten das nicht. Aber du verstehst auch, was ich meine.
Ich verstehe genau, was du meinst. Sagen. Aber du kannst natürlich nicht sagen beim ersten Date zu einer Frau, was machst du gerne? Ich sitze. Also ganz ehrlich, das
aber das wäre doch
nicht.
Ehrlich.
Ja, oder? Aber
dann würde sie sagen, das ist ein Ehrlicher.
Ja, ein Ehrlicher, ja. Aber dann ist sie eigentlich weg.
Aber ehrlich.
Du musst sagen, mir ist die Position wichtig.
Ich habe gerne einen Sitzen.
Ja, oder so. Aber ich gehe wirklich auch an Cafés und Restaurants vorbei, wenn ich sehe, da sitzt man unbequem.
Also der ist der Stuhl wichtiger als der Kaffee, den es da gibt.
Auf jeden Fall.
Ja, aber auf jeden Fall, klar, natürlich.
Da gibt es ja teilweise nur Bänke, wo du nicht mal irgendwo dich anlehnen kannst. Also klar. Freunde, ich bin keine 17.
Ich habe das früher mal beim Shoppen, ne? Wenn du dann irgendwie unterwegs bist, Samstag mal mit der Frau und dann sagst du, wir gehen shoppen. Also das ist ja der Albtraum eigentlich. Ne? Dann gucke ich immer in diesen Läden oder habe dann immer geschaut, wo kann man sich als Mann hinsetzen, weil zahlen musste eh nachher. So ein ganz guter Blick da drauf, wo du dann gemütlich sitzt. Da kriegst du ja teilweise einen Sekt und so. Ich bin da schon raus und war Raketen voll nachher und ich habe gut gesessen vorher. Muss man
in welchen
sagen.
Läden habt ihr denn immer eingekauft?
Ja. Keine Termine und richtig einsitzen. Das ist das Motto von Thomas Wagner. Strassi, wichtigste Frage deswegen hier. Ist es bequem auf dem Stuhl?
Ja, ich war erstmal.
Oder ist er,
es sind, glaube ich, drei Kissen, auf denen ich sitze.
Du kannst eins wegnehmen.
Je länger die Folge dauert, desto mehr Kissen werde ich wegnehmen.
Der Prinz auf der Erbse, das ist jetzt schon der Titel.
Genau.
Aber, an Kissen mangelt es nicht. Ich könnte auch noch welche nachholen.
Es ist gemütlich, wir haben Kekse, Zitronenkekse, du hast uns herrlichen Cappuccino gemacht. Dankeschön. Ich glaube, wir könnten jetzt aufhören oder anfangen. Was machen wir, aufhören?
Nö, wir fangen an. Das sind nämlich heute.
Die beste Folge aller Zeiten.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 116 aus den 4:3 Studios in Hürth-Efferen. Wir sind alle vier versammelt am Tisch. Dürre und Trockenheit haben Deutschland weiter im Griff. Zum Glück ist bei den Temperaturen der Erfinder der Kaltgetränkefrage wieder im Einsatz. Der Mann für die Gratwanderung. Die Erfahrenheit von 4:3, boah. Thomas Wagner.
Dankeschön, guten Morgen.
Daneben sitzt unser Glutbürger, er kompensiert dürrebedingte Ernteausfälle, denn Er hat die Ehre. Christian Straßburger.
Servus.
Und durch die Dürre wird es bei der Flussschifffahrt ja eng mit dem Tiefgang. Bei uns gibt's genug davon. Dank Yannick Barkic.
Oh, das ist nett. Dankeschön.
Toll. Schön.
Toll, wirklich.
Ich heiße Tobi Schäfer und heiße euch auch herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Saison, wo wir wirklich über Drittliga-Fußball reden können und über was für welchen. 44 Tore am ersten Drittliga-Wochenende, absoluter Wahnsinn. Die Liga macht direkt da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat.
Spektakulär. Was sind das? 4,4?
4,4, Tore. Ja.
44 durch 10, ja.
Nee, ich habe gerade beim Fahren natürlich schnell noch die Nachricht von unserem Chef, wir sollen den Namen nicht sagen, Manuel Fischer, gelesen und das war ja ein Spektakel. Also Wahnsinn. Kann man das einfach alles runterrattern und dann kann man ja im Prinzip schon die Faszination Dritte Liga erklären.
Ich finde, es ist ein typischer erster Spieltag, in dem Dinge völlig über den Haufen geworfen werden, Unsicherheiten aufgelöst werden, neue Probleme geschaffen werden.
Ich kann aber so ein bisschen auch wie so ein letzter Spieltag, ne?
Ja, aber ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, in der Bundesliga, prominentes Beispiel, Gladbach hat am ersten Spieltag mal Schalke 3-0 überfahren, Toni Polster 2 Tore, Riesen-Euphorie, sind am Ende sang- und klanglos abgestiegen. Also ich glaube, wenn du am ersten Spieltag natürlich einen auf die Kappe kriegst, macht's das Ganze schwerer, aber eigentlich kannst du noch nicht mal Tendenzen rauslesen.
Wir haben uns mit den zweitmeisten Toren ever von der dritten Liga verabschiedet und sind mit den drittmeisten Toren ever zurückgekehrt.
Wahnsinn.
So schrieb es im F.
Aber du siehst es ja auch in den anderen Ligen. Also Braunschweig überfährt Magdeburg 6-1 zum Beispiel. Das ist schon verrückt alles. Ne?
Cottbus.
Das ist auch völlig normal, weil viele Mannschaften wissen ja gar nicht, wo sie am Anfang der Saison stehen. Alle sind total heiß. Vielleicht achten jetzt auch nicht alle auf die große Taktik, sondern wollen einfach nach vorne preschen, wollen machen, wollen irgendwie ein Tor erzielen. Und ich finde es auch, was ich beeindruckend fand, war, dass auch drei Teams irgendwie direkt einen Rückstand gedreht haben. Also auch so ein 2-Tore-Vorsprung von RWE gestern in Saarbrücken hat nicht gereicht, um zu gewinnen. Also das ist schon... Finde ich schon beeindruckend.
Ja. Und nur zwei Teams haben gar kein Tor geschossen. Nur Fortuna Köln und Meppen noch torlos, sonst hat jeder schon mal getroffen.
Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt, so in der Liga anzukommen, mal ein Tor zu schießen, dann mal einen Punkt zu holen, mal drei Punkte zu holen. Deswegen, da haben noch ein paar.
Ich glaube, bei Fortuna Köln dauert es so lange, bis Yannick Barkic das Spiel kommentiert.
Ja. Auch hier warten wir minütlich auf Entscheidung, wann es passiert.
Dann lass uns doch als erstes mal über das Frischeste reden, über den Sonntag und über... Das Ausrufezeichen des ersten FC Saarbrücken. 5:2 zu Hause gegen Rot-Weiß Essen, nachdem Essen 2-0 geführt hatte. Der liebe Alex Klich hat das Spiel kommentiert und hat uns danach mit einer Sprachnachricht versorgt.
Es ist eine alte Weisheit. Wenn das Leben oder auch Rot-Weiß Essen dir einer auf den Helm kloppt, dann vertrau weiter auf deine Stärken und gewinn 5:2. So oder so ähnlich hat man dieses Spiel hier zusammenfassen können. Nach 90 Minuten, liebe Grüße in die Runde. Also es war wirklich bekloppt, weil ich habe gedacht, nach 30 Minuten, na klar, Essen 2-0 vorne, die haben den kleineren Umbruch gehabt, bei denen läuft alles, der Hype ist real, Koshinat stabil. Und dann war es einfach so, dass Saarbrücken sich einfach 0,0 hat beeindrucken lassen. Die haben weitergemacht, als wäre nichts passiert, die gleichen noch aus, mit dem Halbzeitpfiff fast. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten die Essen sowas von in der Tasche. Und meine Mini-Zusammenfassung hier ist, die Führungsspieler von Saarbrücken, die waren heute stabiler als die von Essen. Also ein Florian Pick natürlich an oberster Stelle, der an drei Toren beteiligt ist, aber auch Kühlwetter, der unglaublich gut gespielt hat und andere Spieler mehr. Bei Essen hatte ich das Gefühl, der Umbruch ist noch nicht ganz vollendet. Also was ist los? Wer ist jetzt im defensiven Mittelfeld? Der neue Jasula? Wo ist ein Müsel, den es nicht mehr gibt? Wo ist ein Mitsuta-Ersatz? Da gibt es auf jeden Fall Ansätze, da gibt es tolle Spieler, aber die müssen sich schnell gewöhnen an diese dritte Liga und auch eben dran gewöhnen, wenn dann Saarbrücken mit Wucht kommt, dass du nicht auseinanderfällst und am Ende ein 2:0 abgibst und mit 5:2 aus Gegnersicht nach Hause fährst.
Also erstmal hat mich ein bisschen gewundert, als ich so die Aufstellung gestern gesehen habe, bei diesem Umbruch, ich finde, Klich hat es richtig gut erklärt, dass von den wenigen verbliebenen Führungsspielern, also die auch emotional seit Jahren vorgegangen sind in Essen, wie wird er nochmal ausgesprochen?
Der José Enrique Ríos Alonso, 90 Minuten auf der Bank.
Dass der auf der Bank gesessen hat, ich finde, also ich bin bekennender Alonso-Fan, ich finde, dass der seit Jahren Stabilisator ist. Ich finde allerdings auch, dass er im letzten Jahr nicht ganz die Leistung der vorherigen Spielzeiten gebracht hat. Aber wenn du den auf der Bank hast, 90 Minuten, das hat mich schon gewundert, weil ich glaube, gerade zu Beginn einer Saison, wenn so viel neu ist, brauchst du vielleicht schon ein paar Stabilisatoren. Wir sind ja alle nicht beim Training dabei, Uwe wird seine Gründe dafür gehabt haben, aber wenn du so auf den ersten Mal Moment drauf blickst, denkst du so, oh, der sitzt nur auf der Bank. Und wenn ich auf den zweiten Blick drauf schaue, diese Qualität, die gerade Klischee angesprochen hat, das ist schon Wahnsinn, was Essen weggebrochen ist. Für uns ja alle im letzten Jahr hier am Tisch die stärkste Mannschaft für mich in der ganzen Liga. Ich glaube nach wie vor, dass sie ein Aufstiegsfavorit sind. Aber ich finde, wenn ich qualitativ das Letzte auf dieses Jahr drauflege, sage ich, ich glaube, es ist nicht mehr geworden, denn diese Spieler waren schon Unterschiedsspieler.
Also ich glaube, sie haben mehr Talent, das kann man schon sagen. Also das Potenzial ist halt da, ist halt nur die Frage, wie reif ist man.
Glaubst
schon,
du wirklich, ne? Dass es mehr Talent ist?
Ich glaube schon, dass man mehr Talent hat, ja.
Inwiefern? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Oder sagen wir mehr Potenzial. Man hat einfach eine jüngere Mannschaft, hat deutlich mehr Talente geholt. Telalovic hat direkt getroffen, man hat mit Noah Pesch gute Leute in der Hinterhand. Dardari hat nach der Einwechslung gute Aktionen gehabt. Also
ja klar, Jasula ist jetzt kein Talent mehr, aber trotzdem...
Eine modernere Mannschaft, kann man vielleicht
genau
sagen.
Genau. Also, okay. Aber klar, Fakt ist ja auch, da hat man ja gestern gesehen, da fehlte einfach ein Spieler, ein Charakter, der das Ganze wieder geordnet hat. Ne? Also du kannst ja nicht 2-0 führen und dann 5 Gegentore kassieren in Saarbrücken und vor allem dann so mit der Marschroute reingehen in die Saison. Wir wollen erstmal auch weniger Gegentore kassieren. Das war ja letztes Jahr das große Problem. Dann kassierst du 3 Standard-Gegentore. Das ist ja Wahnsinn einfach, dass du das im ersten Spiel so hast. Du hast halt direkt Themen. Ne? Also du hast die Mannschaft verjüngt. Das ist ja auch alles irgendwie positiv. Du bist ja irgendwie im Altersschnitt um 3 Jahre jünger geworden. Aber dann fällt dir das so im ersten Spiel auf die Füße. Das ist natürlich schon direkt Druck jetzt im nächsten Spiel.
Ich gehe mal davon aus, dass man da eine Analyse macht, sich zusammensetzt. Was war oder was waren die Parameter, die am Ende dazu geführt haben, dass wir nicht aufgestiegen sind? Das werden sie gemacht haben. Es wird jetzt auch nicht nur an den Alten gelegen haben. Ich glaube, ein Jasula, der fit ist, der ist ja gerade auch noch nicht fit, der hätte dieser Essener Mannschaft auch noch gut getan. Aber da siehst du mal wieder, also erstens ist es natürlich schwierig, am ersten Spieltag da gleich irgendwie so in die grundsätzliche Analyse zu gehen, aber irgendwie wirkte Uwe Koschin nach dem Interview so, als hätte er das vielleicht sogar auch kommen sehen. Ja, er sieht ja die Vorbereitung am allerbesten, ob es dann gleich so ist. Ich meine, boah, du hast 60 Gegentore, glaube ich, gefressen letzte
66,
Saison. 66, ja. Da weißt du ja, wo der Hase lang gelaufen ist, also in die falsche Richtung, und kriegst dann gleich 5. Also die Fans wissen dann, okay, was habt ihr eigentlich in der Vorbereitung gemacht, um es mal salopp zu sagen. Und dann haben wir ja auch zum Beispiel, oder ich habe es gesagt, nehme ich das auf mich, Sitan, das ist einer, den ich sehe als Chef im Mittelfeld. Der braucht natürlich auch seine Zeit. Aber ich bin auch bei Veggie. Ich glaube, dieser Kahlschlag, also wenn du dann 5 kassierst, dann hast du erstmal eine Schwierigkeit, das auf Länge durchzubekommen. Also da bist du jetzt fast schon im ersten Heimspiel unter Druck, weil ansonsten wird es natürlich brodeln.
Also 5 kassieren ist das eine, aber nach einer 2-0-Führung noch 5 kassieren ist ja das andere, weil normalerweise, klar, du gehst mit Nervosität in so ein Spiel, mit einer umgebauten Mannschaft, es fehlt vielleicht so ein bisschen Uwe hat ja gesagt, wir müssen männlicher sein. Die Neuen müssen einfach mehr Männerfußball spielen. Aber wenn natürlich diese ganzen Pfeile erstmal weg sind, hast du das nicht. Aber dann führst du 2-0, das gibt dir ja dann eigentlich Sicherheit. Auch in Saarbrücken musst du das ja eine Sicherheit geben. Und dann brechen sie auseinander. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein richtiger Nackenschlag.
Muss man jetzt nachverpflichten oder hofft man, dass die...
Also wenn du jetzt nachverpflichten würdest, dann müsste man ja ganz ehrlich sagen, worüber hast du dir vorher Gedanken gemacht? Glaube ich überhaupt nicht. Und wenn du jetzt dein Heimspiel gegen Havelse gewinnst, ist ja auch alles völlig in Ordnung. Trotzdem ist ja das, was ihr gerade gesagt habt, Saarbrücken strotzt ja auch nicht vor Selbstvertrauen. Die liegen 0-2 zurück. Da denkst du normalerweise, okay, jetzt kannst du das spielen. Und gerade für solche Spiele, wo du selber führst und Platz hast, glaube ich, fehlen Spieler wie Müsel und Mizuta. Sind für mich 2 der 5 besten Spieler der vergangenen Saison gewesen. Also die ersetzt man ja auch nicht einfach. Und eigentlich ist es ja so, wenn du vorher Dritter geworden bist, siehe bei Saarbrücken in der Saison davor, entweder kriegst du einen ganz schweren Blues, weil es knapp zum Aufstieg nicht gereicht hat, oder du ziehst von Beginn an durch. Ich finde, eigentlich gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Und Uwe hat ja in seiner Dienstzeit in Essen eigentlich nur 2 richtig kritische Situationen gehabt. Das war, als er angefangen hat, in höchster Abstiegsgefahr und in Aachen damals die Mannschaft, wir waren da, völlig leblos verloren hat. Und danach haben sie eine sensationelle Serie gespielt. Und im letzten Jahr, wo sie mal 3 Spiele am Stück verloren hatten, und dann haben sie es gegen Mannheim gedreht. Jetzt am Ende kann man natürlich sagen, dieses 3-5 in Cottbus war ja entscheidend, dass sie nicht direkt aufgestiegen sind. Nur danach haben sie ja selbst auch nochmal gewonnen. Das heißt, jetzt stehst du als Trainer, hast bisher eigentlich nur gute Ergebnisse eingefahren, hast aber eine relativ neu formierte Mannschaft und das Umfeld, verlangt von dir eigentlich den Aufstieg nach der letzten Saison. Und diese Gemengenlage zusammen wird natürlich dazu führen, wenn wir jetzt am vierten Spieltag wieder über 4 Gegentore sprechen, dann hast du Unruhe. Aber ich habe am Anfang gesagt, erster Spieltag ist völlig aus der Wertung. Da kann ich jetzt hier nicht von Riesenproblemen sprechen.
Machen wir auch gar nicht. Nur die Frage, die ich mir noch gestellt habe am Wochenende ist, warum hat diese Mannschaft, egal welche Leute spielen, so oft diese Systemabstürze? Ja, also wenn wir...
Ich habe es mir auch aufgeschrieben, ja? Das Wort. Ist das schon ein Absturz gewesen?
Na gut, also wenn du 2-0 führst und dann 5 Dinger kassierst, dann sind auf jeden Fall die ein oder anderen Synapsen durchgebrannt. Ne? Und die Frage ist ja, woher kommt das? Warum steckt das offensichtlich da irgendwo drin, egal welche Leute auf dem Feld stehen? Und da müssen dann natürlich die Protagonisten ran. Wir von außen können das überhaupt nicht beurteilen, woran das liegt. Und übrigens beim 6-1, wo sie in Stuttgart gegen in Groß-Asbach gegen Stuttgart verlieren, da haben ja auch Führungsspieler gespielt. Ne? Also sowohl alt als auch jung, die ziehen das RWE-Trikot an und manchmal denkst du dir, was haben die eigentlich gesoffen?
Vielleicht war auch der Gegner einfach zu gut. Kann auch sein.
Eins nur, bevor wir auf den Gegner kommen, weil das müssen wir jetzt für... Erstaunlich ja, das Ganze mit der Abwehr, auch die 66 Tore habe ich fast schon wieder vergessen, weil Uwe war ja selbst Abwehrspieler und hat ja bei Fortuna Köln und Sandhausen es eigentlich immer geschafft, eine Stabilität auf dem Platz zu kriegen, dass das jetzt vielleicht das größte Problem bei Rot-Weiß Essen ist und sie es mal mit jetzt in die neue Saison rübergenommen haben, dieses Problem. Das ist eigentlich erstaunlich bei Mannschaften von ihm.
Plus, Entschuldigung, mit Blick auf die letzte Saison, du hast ja noch einen Torwart mit Jakob Golz, der hat ja wahrscheinlich 15 klare Gegentore, wie sagt man, es gibt doch Expected Goals und dann gibt es doch diese Expected Gegentore oder sowas. Okay. Ja? Und da ist er doch auch in einer ganz hohen Zahl, weil er die erwartbaren Gegentore durch seine Paraden eliminiert hat. Mhm. Also das kommt ja auch noch dazu. Du kriegst 66 und lässt noch so viel zu, dass du eigentlich qua Qualität der Chance noch 15 obendrauf hast. Und das ist mir zu viel des Guten. Und wenn du so gleich reingehst, nochmal erster Spieltag, aber wir sind nun mal jetzt in der Analyse, dann denkt man sich schon, boah krass, wo ist da der Hase begraben?
Die Ehre gehört natürlich aber dann dem ersten FC Saarbrücken und allen voran, den Namen müssen wir nennen, Florian Pick, Kickernote 1 im ersten Spiel der Saison.
1,0.
Der 1,0, der neue Kapitän des FCS, 3 Tore vorbereitet. Er ist wieder mit seinem Buddy Kühlwetter zusammen, hat ihm ja auch direkt mal ein Tor aufgelegt und hat auch gesagt, ich gehe jetzt mit einer ganz anderen Körpersprache voran als Kapitän auch, weil das wurde ihm ja zuletzt auch immer mal wieder so ein bisschen vorgeworfen, dass dann bei ihm zu schnell der Kopf hängt, wenn es nicht gut läuft. Und das war natürlich ein perfekter Start für ihn.
Das hat er ja auch selber gesagt, oder das hat mich jetzt so überrascht, dass er das hinbekommt, diese Körpersprache. Das haben wir ja letztes Jahr, oder hat Veggie auch häufig moniert, dass er ja immer, er ist ja ein Mensch, der seine Gefühle sehr nach außen trägt und auch seinen Frust. Und das kannst du als Kapitän natürlich nicht mehr machen. Da musst du so ein bisschen Vorbildscharakter sein und positiv bleiben. Und das ist, glaube ich, so der größte Switch von ihm. Im Zusammenspiel mit Kühlwetter sportlich ist das natürlich perfekt aufgegangen im ersten Spiel. Ich finde gut, dass Janikis dann halt auch klar sagt, das ist mein Kapitän, das ist unser Spieler, der, auf dem wir so gefühlt alles, ja nicht sportlich aufbauen, aber der diese ganz wichtige Rolle für uns hat, der irgendwie den Verein tragen soll. Und Pick nimmt es an und das kann eigentlich eine Erfolgsgeschichte werden dieses Jahr.
Und ich sage dir, Janikis, der ja oft durchs Raster fällt, sage ich mal, weil er einfach auch nicht auffällt, muss er auch nicht, er will kein Lautsprecher sein, er ist keiner, sondern er will am besten mit Leistung, mit Arbeit auffallen. Und ich glaube, dass der ganz bewusst Pick zum Kapitän gemacht hat und dass dem Pick das auch was bedeutet. Er steht dann bei Camilla im Interview mit Kühlwetter und hat die Binde immer noch an. Mhm. Ja, weil das kennt er gar nicht, dass ein Verein ihn so wertschätzt. Also der hätte in die zweite Liga gehen können und da hätte er auch gutes Geld verdienen können. Aber Saarbrücken hat gesagt, wir brauchen dich, wir setzen auf dich, wir holen dir auch deinen Freund und jetzt kriegst du sogar noch die Kapitänsbinde. Also die haben alle Knöpfe gedrückt und ich glaube oder kann mir vorstellen, das war so das letzte, diese letzten 3%, die dem Pick dann immer so gefehlt haben zum Weltklasse ist jetzt übertrieben, aber zum absoluten Unterschiedsspieler. Ja, zum absoluten Unterschiedsspieler in dieser Liga, der letzte Saison schon war und diese Saison dann auch noch einer, der mitreißt, weil als Kapitän wird er das nicht machen. Da setze ich jetzt hier 5 Euro, dass wir über dieses Thema nicht sprechen werden, über den Kapitän Pick, der dann da irgendwie abwinkt oder die Leute da schlecht macht, weil es halt schlecht läuft.
Aber es ist auch erstaunlich, dass Saarbrücken die Spieler, die geblieben sind, Rizzuto, Sontheimer, Brünker, dass die zu Beginn alle auf der Bank gesessen haben. Also da ist ja fast alles neu, ne? Dann liegst du 0-2 zurück. Das ist natürlich für eine Mannschaft, wenn ich das noch sagen darf, die neu formiert ist, die auch nicht weiß, wo sie steht für den Trainer. Also das ist natürlich wirklich ein Auftakt, den du besser nicht malen kannst.
Ja, genau, auch für einen Kai Brünker, der dann zwar erstmal nur draußen sitzt, aber dann das 3-2 macht, ne, klassisches Abstauber-Stürmer-Tor.
Ja, aber hast du das mal gesehen? Ich habe das von hinten nochmal gesehen. Zuerst habe ich gedacht, der Ball ist dem wirklich einfach nur gegen den Fuß, aber der hält ja das Füßchen raus. Das ist schon Instinkt.
Qualität,
ja. Ja, das ist Qualität.
Ja, und ich sag euch, ich habe ihn ja auch in meine Kickermannschaft geholt, der Gleiber. Ja? Der Gleiber, der wird einer.
Hast du den nur einfach geholt, weil noch einer gefehlt hat? Oder was sind die Vorzüge?
Also erstmal war er, soweit ich mich erinnern kann, bei den Media Days, wo er mir aufgefallen ist. Und sowohl Pick als auch Kühlwetter haben sehr gut über ihn gesprochen, was Trainingsleistungen angeht. Und er hat, glaube ich, auch im ersten Spiel sofort geliefert. Also der Kicker hat ihn mit 2,5 benotet.
Ja, ist okay, ja.
Da würde ich sagen, schon mal gut. Aber da werden wir noch öfter drüber sprechen.
Ich glaube, Gleiber ist einer dieser Spieler, die mit der U19 von Mainz deutscher Meister geworden sind. Da gibt es jetzt so einige, so Bierschenk und so Kram, die in der Liga spielen. Guter Jahrgang, würde Flotti sagen.
Also da freut sich einer über einen in seiner Kicker-Elf und Yannick kam eben ganz freudestrahlend auch hier rein, weil er einen Aachener in seiner Kicker-Elf hat. Und
zwei sogar.
Zwei sogar und dann sprechen wir mal doch über das späte Spiel von gestern Abend. Die Alemannia schlägt den Sportclub Verl mit 4-1, unter anderem durch ein Tor des Neuzugangs Daniel Starodit. Den hat Yannick nämlich in seine Elf befördert.
Wirklich?
Ja.
Ja.
Und aber nicht aufgestellt.
Und er hat direkt mal im ersten Spiel überzeugt, trägt die Nummer 9, ist ein körperlich sehr robuster Stürmer der Drittliga Erling Haaland, der den Ball auch nach vorne reinwuchten kann.
Hast du den Namen gestern getauft? So?
Ich bin mir nicht sicher, wie das entstanden ist. Ich glaube, Pipo Konrad hat das Spiel kommentiert. Der hat irgendwie gesagt, der hat sich selber so angekündigt. Ich bin der Drittliga Erling Haaland, was ich irgendwie gar nicht so richtig glauben kann, weil das ist ja schon, also wo das jetzt genau entstanden ist, wird für immer ein Mythos bleiben. Ja, aber
kann man ja mal nachfragen.
Er ist auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall sein Versprechen erstmal gehalten, hat auch ein Tor noch für Mika Schröers vorbereitet. Also da haben sie einen guten Mann geholt.
Ja, also ich habe den vorher nicht spielen gesehen, ich habe halt viel gelesen und es ist genau das eingetreten, was ich halt auch gelesen habe, was der halt kann. Der läuft halt unfassbar viel an. Aachen ist gestern, glaube ich, fast 124 Kilometer gelaufen, also die lauffreudigste Mannschaft. Man hat das, glaube ich, auch gesehen. Die Intensität, das ist ja das, wofür Aachen stehen will. Und ich habe es immer gesagt, Trust in Rashid, also was der alles in die Liga holt, was da alles funktioniert. Habe ich befolgt und habe mir den Spieler reintransferiert, genauso wie Faton Ademi. Auch einer, wo ich sage...
Das ist der Drittliga Michael Ballack übrigens.
Ja, finde ich auch. Also find ich, hat eine gewisse Ähnlichkeit, nicht nur von der Position her, auch vom Gesicht und vom Jubeln und so weiter. Ich hoffe sehr, dass der noch dieses Jahr bleibt und nicht jetzt irgendwie frühzeitig geht, weil der hat natürlich das Potenzial. Und deswegen Aachen ist eine ganz, ganz spannende Mannschaft, die einfach einen schönen Fußball spielt. Also so ein Fußball spielt, den man sich auch wünschen würde von der Nationalmannschaft irgendwie, wo jeder Fan so mit dabei ist. Die können das so sehen, boah, die laufen an ohne Ende, gehen halt über Grenzen hinaus und dann liegen sie da mit Krämpfen auf dem Feld. Das ist jetzt nicht immer das Schönste, aber es ist halt so viel mit Leidenschaft und das ist halt geil.
Tobi, du warst ja da.
Ja.
Schröers, bleibt er, geht er. Strassi und ich haben ihn bei der Hochzeit von Michel Lieder, dem baldigen Drittligakapitän von Borussia Mönchengladbach, in die Zange genommen. Also wirklich, wir haben ihn getackelt, gefragt. Ne? Also
nicht rausbekommen.
Ja gut, wir können das jetzt hier natürlich nicht.
Ich habe was rausbekommen, aber das hat jetzt nichts Fußballerisches.
Also erstmal muss man natürlich sagen, Chapeau vor der Leistung von Mika Schröers auch, denn mit der Situation musste er auch erstmal umgehen. Er stand dann in der Startelf, war dann am Gegentreffer beteiligt, wo er in der Situation nicht konsequent genug nachgeht. Das kann dir natürlich dann nachhängen und dann kann natürlich der Kopf so weit runterhängen, dass der Trainer zur Halbzeit sagt, hat keinen Zweck, ich wechsle dich aus. Aber Mika Schröers hat das Ding in die Hand genommen, hat Chancen initiiert und hat dann ja auch ein Tor vorbereitet und dann selbst gemacht, hat von allen Seiten Lob bekommen und wirklich da eine Reaktion gezeigt, die nicht selbstverständlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Wechsel natürlich noch klappt. Jeder Zweitligist wäre schön blöd, wenn er sich so einen Spieler durch die Lappen gehen lässt.
Hat man was gehört, wohin?
Naja, also Nürnberg ist natürlich jetzt aktuell so die heißeste Aktie. Ich glaube, dass es da jetzt dann nur noch um die Höhe geht und dass natürlich Rashid Assouzi richtig gut pokern kann. Und das wird natürlich gestern jetzt dazu beigetragen haben, dass er zumindest mal nicht billiger wird. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
Aber Nürnberg hat ja auch das Thema Zoma noch, ne? Das ist ja auch die Frage.
Also der Joti Chalabria hat das ja schon bestätigt öffentlich, dass sie Mika Schröers wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, bei Alemannia Aachen gibt es, wie beim FC Nürnberg übrigens, zwei Szenarien. Ein Saisonziel mit Schröers und Ademi und eins ohne. Und mit Schröers und Ademi, glaube ich, spielt Aachen um die Top 3. Das ist verrückt. Vor allen Dingen mit dem Tivoli im Rücken. Sie knüpfen an der Rückrunde an. Ich glaube, die haben sich total gefunden mit dem Coach. Die spielen diesen Fußball, den Yannick so sensationell gerade beschrieben hat, der genau dahin passt und der ist erfolgreich. Sie schießen Tore, sie lassen sich auch nicht von Rückschlägen irgendwie aus dem Tritt bringen. Und einmal habe ich kurz aufgehorcht, weil du ja gerade gesagt hast mit Rashid Assouzi. Das fand ich ein bisschen crazy, dass er ein Interview gibt, wo er sagt, Interesse, bla bla bla, Schröers, pipapo, ist noch nicht, also die müssen wahrscheinlich mehr bezahlen, darum wird es gehen. Aber dass er dann sagt, Ademi hat ja auch das Thema, der trainiert sensationell und dann gibt es andere Beispiele.
Also, ja, er hat da nicht den Namen genannt, das war dann klar.
Aber gut, ja, wir sind ja nicht dämlich. Ja. Also da habe ich schon gedacht, okay, krass, weil das hilft ja keinem. Dem Marktwert hilft das nicht, dem eigenen Spieler hilft das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich danach nochmal zusammengesetzt haben, aber diese emotionale, ja, also nicht sachliche Ebene von Assouzi, da habe ich kurz aufgehorcht.
Ja, aber nach dem Spiel,
in Richtung Schröers,
nach dem
vor
Spiel.
Dem Spiel.
Ja, ja, aber ja, nach dem Spiel gestern würde ich sagen, es hat ihm geholfen, es hat ihn nochmal angeschoben. Sonst also, und auch im Training muss er dann ja überzeugt haben, weil sonst stellt sie ihn ja nicht in die Startelf. Ja, aber
was würde denn passieren, wenn Schröers über seinen Chef oder irgendeiner über seinen Chef in der Öffentlichkeit in dieser Art und Weise reden würde? Ich sag ja nur,
das ist ja eine andere Hierarchierichtung.
Hat mich überrascht.
Es ist einfach, es ist ja eine ganz spannende mediale Konstellation. Also wir haben ja die Situation, wir haben einen Spieler, Mika Schröers, der einen ganz, ganz großen Marktwert hat für Alemannia Aachen und der ganz viel Geld einbringen kann, der vielleicht auch den nächsten Schritt gehen möchte in der zweiten Liga. Wahrscheinlich ist er auch vielleicht sogar gedanklich schon irgendwie, hat er schon abgeschlossen mit der Alemannia.
Und das glaube ich nicht.
Und das hat er im Training so ein bisschen raushängen lassen. Ist ja die Frage, wer hat mehr Macht, der Verein oder der Spieler? Und Assouzi hat dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt müssen wir mal als Verein dagegen ankämpfen.
Aber ich habe kein Interview von Mika Schröers oder seinem Berater oder sonst
was. Die Trainingsleistung.
Ich wollte es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Fakt ist nur, dass wir nicht, Mika Schröers hat Alemannia Aachen eine ganze Menge zu verdanken, aber umgekehrt übrigens auch.
Aber ja, das ist ja eigentlich, muss ich sagen, es ist bemerkenswert, da bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite finde ich auch das, was Yannick sagt. Wenn ich als Verein das Gefühl habe, und wir schätzen Mika Schröers ja alles, und ich finde, wenn du sagst, er ist gestern, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, am Gegentor schuld, der macht sich halt überhaupt keine Platte. Das ist ein richtig geiler Spieler, weil der sich nie Gedanken macht, empfinde ich so. Aber wenn du als Verein schon das Gefühl hast, ey, der macht jetzt hier so ein bisschen Larifari und Lulli, dann darf das Assouzi übrigens auch vor dem Spiel sagen. Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das den Marktwert des Spielers Assouzi, wenn den Nürnberg will, auch jetzt nicht mehr runterzieht, finde ich nicht. Er wollte wahrscheinlich ein Signal setzen, auch in die Mannschaft, also wir lassen uns hier nicht alles gefallen. Finde ich dann sogar okay. Ich frage mich nur immer, am Ende, du hast gerade das auch gesagt, oder du, mit den beiden ist die Aufstiegschance für Aachen auf jeden Fall gegeben. Ich frage mich immer, was machen die Vereine übrigens, dass jeder Verein außer Bayern München mir erklärt, wir müssen verkaufen. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Massambi in Freiburg. Freiburg Europa League Finale gespielt. Oben spielen die dauernd mit. Dann sagen die, wir müssen den verkaufen, wir brauchen Transferlöse. Was machen die Vereine immer alles mit dem Geld? Also du nimmst eine Menge ein, deine Spieler werden wertvoller. Klar, verstehe ich auch, wenn du dich für Europa qualifizierst, werden Bonizahlungen und für die Manager. Aber es gibt so viele Vereine, die mir sagen, oh, wir brauchen das Geld. Also als Schröers jetzt da war, hat es ja irgendwie auch funktioniert und die haben den ja nicht gekauft. Behalt ihn doch, steig mit dem auf, dann hast du eh viel Kohle. Wo geht jetzt das ganze Geld hin? Ob das in Aachen, in der zweiten Liga, in Nürnberg, in Freiburg? Ich wundere mich immer über diesen Kreislauf, weil die immer sagen, ja, wir brauchen Transfererlöse, selbst total gesunde Vereine. Dann gehe ich doch lieber ins Risiko und sage, hey, mit dem kann ich jetzt aufsteigen. Also
da gibt's mehr Geld. Also da war jetzt natürlich viel drin. Erstens möchte ich, um das abzuschließen, sagen, ich habe ja das gar nicht bewertet, ich habe nur gesagt, ich fand es bemerkenswert, dass sowas dann über die Öffentlichkeit kolportiert wird, weil es hätte, meiner Meinung nach, bringt es ja keinem. So, damit ist das Thema abgeschlossen. Dann weiß ich nicht um die Zahlen der Alemannia. Ich glaube, dass ein Aufstieg in die zweite Liga natürlich mehr Geld bringen würde als ein Verkauf von Schröers. Wir reden wahrscheinlich von 500.000 Euro Ablöse.
Eine Million.
Also ich glaube 1,5 oder sowas. Das
ich wir reden hier über siebenstellig. Und das ist dann schon ein Bereich, wo ein Drittligist Ja sagen muss.
Aber Tobi hat gerade, du hast gerade abgewunken, als ich das gesagt habe.
Nein, ich glaube nicht, dass sie ihn verkaufen, weil sie das Geld unbedingt brauchen. Da kommen ja viele Faktoren mit rein. Also grundsätzlich ist doch mal klar, dass die dritte Liga für so große Clubs ein Fass ohne Boden ist. Alle sagen ja irgendwie, in Duisburg gibt es viele Beispiele, wir müssen langfristig aus dieser Liga raus, weil sonst ist das finanziell einfach ein zu großer Drahtseilakt. Ich glaube nicht, dass sie da finanziell drauf angewiesen sind, aber es ist ein Spieler, der einfach eine Klasse hat, die dann für die dritte Liga einfach zu gut ist. Dem willst du natürlich auch nicht unbedingt Stein in den Weg legen. Es sind da viele Interessen daran beteiligt. Klar, wenn sie eisern bleiben wollen, dann können sie ihn behalten und ich glaube, das würde auch jetzt niemandem schaden und ich glaube auch nicht, dass Mika Schröers deswegen an Qualität verliert.
Und du hast natürlich immer das Risiko, da geht es ja auch hier in Köln mit El Mala drum, wenn der sich jetzt verletzt, dann sagst du nachher, boah, wir haben das genau. Geld nicht. Ja, das verstehe ich, aber eins ist ja auch klar, wenn du jetzt mit Schröers von Beginn an oben mitspielst, hast du wahrscheinlich im Schnitt zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauer pro Heimspiel mehr. Auch das ist ja am Ende ein Faktor. Also ich tue mich immer so schwer
das
damit.
Das ist interessant, da möchte ich kurz einhaken. Das hat nämlich Rashid Assouzi gestern gesagt, der ist wirklich offenbar ein Geschäftsführer, der genau an sowas denkt, weil er sagte nämlich jetzt wegen erstes Wochenende und so, waren ja über 20.000 auch in Aachen, und hat er gesagt, ja, das ist super, aber wenn wir jetzt das Eröffnungsspiel gehabt hätten, dann hätten wir hier volle Hütte gehabt, das wären ja nochmal ein paar Tausend mehr gewesen, ging aber nicht in Aachen wegen Reit-WM, so deswegen war diese Veranstaltung halt jetzt nicht möglich, aber das sind so Dinge, da denkt er dran und möglicherweise eben jetzt auch bei Mika Schröer, so, das kann natürlich sein.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, er hat einen Marktwert von 750.000 Euro, Transfermarkt.de geht wieder nach langen, harten Tagen, habe ich jetzt nicht gewusst. Also dann reden wir natürlich auf jeden Fall von 1,5
Millionen. Also für mich ist Mika Schröers der Top-3-Spieler der dritten Liga aktuell, nach Pick und, weiß ich nicht, irgend noch ein dritter, aber nein.
Gut. Nikum. Gut.
Aber also grundsätzlich nochmal zu Alemannia generell, du hast es gesagt, die spielen wahnsinnig intensiven Fußball, das kostet richtig Körner, die waren so platt alle, das ist natürlich die Frage, kannst du das Woche für Woche so abrufen, dafür brauchst du natürlich einen breiten Kader, da sind noch einige ausgewechselt worden gestern und wenn dann wirklich nochmal so ein Faton Ademi, der da wirklich exemplarisch vorangeht in seinen jungen Jahren, wenn der dann auch den Verein verlassen sollte, da gab es ja auch Geschichten schon mit Bochum. Und dann standen da ja auch Geschichten in der Zeitung, warum Bochum dann offenbar von einem Transfer abgesehen hat. Das fand ich dann auch nicht ganz fair. Und da war man in Aachen auch nicht amused, dass man dem Spieler was zugetragen hat oder angedichtet hat, was vielleicht gar nicht stimmt. Aber hochspannende Personalie. Aachen, hochspannender Club. Da sind wir sehr gespannt. Über Ferl müssen wir noch einen Satz verlieren. In der letzten Saison total begeisternd. Dann haben sie ihre 8 besten Torschützen verloren. Plus Trainer Tobias Strobel. Und haben es aber geschafft, quasi positionsgetreu 1:1 die Abgänge zu ersetzen. Die sehen sogar teilweise ähnlich aus. Der Trainer ist ein ganz ähnlicher Typ wie Tobi Strobel, aber ist natürlich auch klar, dass die 14 Neuzugänge sich jetzt auch erstmal finden müssen. Spielerisch ist das genau der gleiche Ansatz. Sie versuchen wirklich von hinten raus zu zocken. Das sieht teilweise wunderbar aus. Aber der Trainer Orest Schala, der zweitjüngste Trainer der Liga, der hat gesagt, es ist natürlich klar, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir wollen mutig spielen, aber die Gefahr ist natürlich groß, dass es dann schnell naiv wird und das ist ihnen dann in Aachen auch passiert.
Ich mache mir jetzt erstmal keine Sorgen um Ferl. Verrückt ist das ja oder auch beeindruckend, wie man da so scoutet. Ne? Dann gibt man das alles in die Maske ein, wie auch immer die heißt, und dann kommt Orest Schala raus und dann sagen die sich in Ferl, ja, machen wir. Die gucken dann nicht noch, hat er 800 Bundesligaspiele, jetzt übertrieben gesagt, sondern der passt 1:1 zu dem, was wir wollen, also nehmen wir den. Wir kennen keine Namen, wir kennen nur Zahlen. Und das ist. Und
aber das glaube, ist ja in Ferl zum Beispiel genauso wie in Elversberg in der Bundesliga. Die haben sich jetzt so einen Namen gemacht, dass da auch Spieler auf einem gewissen Niveau gerne hingehen, weil die dann denken, das bringt mir wirklich was für meine eigene Karriere. Also wenn du siehst, wen Elversberg da verpflichtet hat zum Beispiel, ne, weil eben Wanner, Woltemade da alle da waren. Und in Ferl ist es ja genau dasselbe. Du spielst begeisternden Fußball, du hast da ein ruhiges Umfeld. Das ist toll.
Es soll in Elversberg aber auch viel Geld geben, hörte ich.
Hörtest du?
Ja, gehaltstechnisch.
Wow. Okay. Aber das hat Slatko Janic, Ferls Sportvorstand, auch gesagt, ja, wir haben auch wirklich viele Spieler, die zu uns wollen. Also das ist ja wirklich der beste Beweis dafür, dass du eine richtig gute Arbeit machst und eine gute Adresse bist, aber dann am Ende für die Durchgangsstation natürlich auch nur.
Es ist einfach Fußball im Labor, ne? Also die arbeiten knallhart nach Zahlen, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du zwei gute Werte hast, so PPDA-Wert ist ja bei denen immer ganz groß, wenn der passt, dann
was
ist.
Was heißt das?
Das ist der, die Pressing-Resistenz. Also,
ich dachte, das ist was, viele, was du mit dem Arzt gesagt hast.
Nee, wie viele Pässe erlaubst du dem Gegner, bevor du wieder anpresst? So ist es, glaube ich.
Und wie wird der gemessen? Muss man da irgendwie ein Rohr spucken oder einen Urintest oder so?
Ja, an Pässen.
Also. An Pässen.
Ich stelle mir vor, wenn Yannick Barkic irgendwann seine eigene Redaktion zusammenstellt, dann sitzt er da oben so als Chefredakteur und dann baut er sich so eine Redaktion. Ja. Stressresistenz bei technischen Proben und sowas sind dann auch.
Naja, auf jeden Fall will ich sagen, dass, also ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen bei Verl und auch bei Viktoria Köln, was ja jetzt so ein bisschen das Pendant ist. Die beiden Mannschaften werden profitieren davon, dass sie eben seit 6-7 Jahren in der dritten Liga spielen und werden nichts mit dem Abstieg
zu tun haben. Jetzt muss ich was sagen. Ich muss heute nicht weg. Ich habe alle Zeit der Welt, aber wir haben zwei Spiele durchgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das
wir wollen ja heute nur drei.
Okay, gut,
aber
dann
wollte ich nur einfach sagen. Ich sage, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ne? Also wir sind am ersten Spieltag. Das heißt nicht, die kriegen jetzt keinen Blankoschein von mir, ne, die Vereine. Es werden am Ende, das kann ich hier bestätigen, 4 absteigen. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, je nachdem, ob es nochmal eine Insolvenz gibt.
Das ist ja auch das Gute, dass sie jetzt nicht den Anspruch haben, wir wollen jetzt wieder 6., 7. werden, sondern nicht absteigen reicht ja vollkommen aus für Verl. Ne? Also die haben ja jetzt nicht das Ziel, dass sie sich in der Tabelle weiter verbessern wollen oder müssen. Insofern,
genau.
Aber klar, es war der erste Spieltag, man muss abwarten, wie das zusammenwächst. Aber Stand jetzt haben sie eigentlich diesen Umbruch bisher ganz gut gemacht.
Früher übrigens war hier mal ein Ventilator. Wo ist der eigentlich hin? Es ist wirklich warm.
Es ist
also,
warm, ja.
Muss ich sagen. Ja, ich möchte nicht unverschämt sein, aber...
Ich kann auch nichts für den Klimawandel. Es tut mir leid. Da musst du ein bisschen weniger fliegen.
Der ist ja hier bewusst, wie warm es hier wird. Also keine
Wir haben die Rotlichtlampe über dem Tisch.
Das Fenster ist aber auf, also mehr kann ich nur wirklich nicht tun.
Deswegen ist es ja warm auch.
Vielleicht machst du das zweite noch als Durchzug dann hier.
Hier wird sich nur beschwert. Sitzt du denn weiterhin bequem?
Und, ja, ich sitze noch bequem.
Du darfst natürlich jedes Fenster aufmachen, das du findest, ja.
Danke.
Ich bezweifle, dass es was bringt. Schauen
wir mal. Und ich finde es hier muckelig.
Wir sind nun mal mitten im Hochsommer. Mensch, du warst doch in den USA bei Glutofentemperaturen.
Ja, ja. Das habe ich auch gehasst.
Ach so, ne? Da konntest du aber kein Fenster aufmachen.
Nee, da habe ich die Klimaanlage auf 15 Grad.
Oh, wird aber direkt kühler hier.
Ja,
oh,
ja, auch, ja, wirklich.
Es stand halt auch die Luft und sowas. Also wenn wir auch so heiß diskutieren. Ne? Naja.
So, dann gehen wir doch mal zum nächsten Sonntagsspiel.
Zwei Spieler.
Hansa Rostock. Gelingt auch der Auftakt, gewinnt 3-2 bei der U23 der TSG Hoffenheim. Zweimal Vogelsammer und das dritte Tor durch Bernie Lennemann.
Ja, von dir letzte Woche schon groß angeteased, ja.
Ja, Rostock mit ein paar Verletzungsproblemen schon, Holten ja gar nicht dabei, aber dann kommt halt so ein Vogelsammer. Dafür haben sie ihn irgendwann mal geholt. Direkter Freistoß, Kopfballtor, das war standesgemäß für den Top-Favoriten.
Ist Frage an Yannick Bakic, der direkte Freistoß sah auch haltbar aus, oder? Also da, wo der einschlägt, ich bin jetzt kein Torwart, ich will ihn auch gar nicht, aber gut.
Also ich glaube, es sieht deshalb für dich so aus, weil er ja nicht genau im Winkel einschlägt, sondern so ein bisschen darunter versetzt. Ich glaube, er trifft ihn wirklich gut, weil der ja so runterfällt und als Torwart, boah, ne, würde ich dem
Kann
Torwart
ich mir auch nicht, ich frage ja nur.
Ich glaube, ne? Da geht es um Timing. Vielleicht hat er es im entscheidenden Moment auch nicht gesehen, wo der Ball dann ist und so Mauer.
Vor allen Dingen, wenn er den einen Schritt spekulativ schon in die Ecke macht und der fliegt dir oben als Torwart in die Torwartecke, dann hast du wirklich einen Fehler gemacht. Also ich würde ihn freisprechen.
Also ich finde es beeindruckend, dass man also in der Vorbereitung bei Hansa vor allem ganz viel über Holten gesprochen hat und über die ganzen Neuzugänge. Dayaku hat ja auch nicht gespielt, weil er angeschlagen war. Und dann kommt so ein Vogelsammer daher, wo wir ja alle letztes Jahr noch gesagt haben, boah, der könnte vielleicht Torschützenkönig werden. Und im Laufe der Saison hat man den mehr und mehr vergessen, auch wegen Naderi und Holten dann in der Rückrunde. Und jetzt in der Vorbereitung war das so, ja, also über Vogelsammer habe ich jetzt relativ wenig gelesen. Und jetzt ist auf einmal er der Mann am ersten Spieltag, der einen Doppelpack erzielt und sozusagen so den Sieg ebnet für die Kogge, was ja auch ein ganz wichtiger Sieg sein kann, so in die Saison reinzustarten, fand ich schon beeindruckend einfach.
Also was heißt denn ganz, das war doch das, was Hansa Rostock unbedingt machen wollte. Mhm. Alles besser als in der vergangenen Saison, mit einem Sieg starten und die Hoffenheimer haben sich auch da gewehrt, aber da wird auch in 2 Tagen keiner mehr fragen, wie ist das zustande gekommen. Die wollen gut aus den Startlöchern kommen und das mit den personellen Geschichten noch im Hintergrund ist es, der Top-Start.
Genau, also, und das auf einem Sportblatt, sage ich ganz ehrlich, wo du bist zu Hause immer 25.000, 30.000 und da kommst du dahin, denkst du, sind wir jetzt eigentlich noch in der Vorbereitung, bei allem Respekt vor Hoffenheim 2, weil ich finde, die spielen echt einen guten Fußball, das kann man sich echt gut angucken, obwohl ich diesen Club als Zweitvertretung nicht in dieser Liga braucht, das sage ich auch ganz ehrlich. Und so ein Spiel dann zu gewinnen bei so viel Widerstand, das ist, also besser geht's nicht.
Widerstand ist genau das Wort, weil wir waren ja alle Freitag in Mannheim, das war ja dann schon wirklich Zweitliga-Atmosphäre und sowas. Ne? Und das ist ja genau die dritte Liga, dass du auf der einen Seite diese Atmosphäre in Mannheim hast, am Sonntag dann aber diese Atmosphäre in Hoffenheim, und da musst du einfach als Mannschaft auch durch. Das haben ja auch alle vor Ort gesagt, dass es einfach was anderes ist, wenn du auf dem Sportplatz stehst und dann dich irgendwie heiß machen musst dazu. Es ist halt immer noch Drittligastart, klar, aber es fühlt sich nicht so an. Aber durch diesen Widerstand zu gehen, das musst du schaffen, das hat Rostock geschafft.
Ja, und vielleicht tat es dem Vogelsammer auch ganz gut, dass nicht über ihn gesprochen wurde. Jetzt hat er einfach, jetzt macht er von sich reden als Torschütze.
Wir müssen aber trotzdem sprechen über Bernie Lennemann.
Warum?
Ja, ist, also Tobi hat ihn ja schon letzte Woche ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum er lacht, so ein bisschen angesprochen.
Der Name ist einfach geil.
Der Name ist geil, und ich finde, es ist auch einer von ganz, ganz vielen neuen Spielern in der Liga. Also Freitag war ja auch ganz schön alle Spieler neu bei Mannheim. Bernie Lennemann direkt getroffen.
Entschuldigung, jetzt wissen wir ja warum. Das Geist Bockheim ist hier 3 Meter entfernt. Du warst wahrscheinlich bei jedem Training, er kommt ja vom 1. FC Köln.
Und da aus dem Sauerland.
Aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland. Also ja. ist einer so dieser besonderen Spieler, die ja...
Ja, aus Olpe.
Genau, also die ja ganz, ganz spät erst gefühlt irgendwie reingespült wurden in diesem Profifußball. Der hat 2023 noch Westfalenliga gespielt.
SG Finnentrop Bamenohl, kennst du den Verein?
Ja, geht noch vorher los.
Klar. Finnentrop Bamenohl, kennst du?
Ja.
FC Lennestadt.
Ja,
da hat er gespielt.
Aber das sind Mannschaften im Sauerland, die kennt man.
Ja?
Ja, klar.
Da bin ich jetzt gespannt auf. FC Lennestadt, sagt ihr das was? Mir sagt es
ja,
gar nichts.
Definitiv.
Ja?
Ja, klar, die spielen hier Westfalenliga oder beziehungsweise Verbandsliga und sowas. Ne?
Ja, da habe ich auch früher mal gekickt. Ja. So gegen die zweiten und dritten Mannschaften natürlich.
Ja, ist der einzige Ex-Profi-Club aus dem Sauerland?
Sportfreunde Siegen.
Rot-Weiß-Lüdenscheid.
Rot-Weiß-Lüdenscheid, Hauptstadion Nattenberg. Das wurde hier schon besprochen. Ihr müsst auch das transportieren.
Man muss auch mal Vokabeln lernen.
War das prüfungsrelevant?
Ja, klar. Ja,
das wusste ich auch nicht. Echt.
Das hat doch Tobi uns vor 8 Folgen erzählt.
Ja, dann kann ich sagen, haben wir doch alles zu Bernie Lennemann gesagt.
Also vielleicht ein Spieler, der eine der Entdeckungen wird in dieser Saison, wobei die Konkurrenz natürlich groß ist bei Hansa Rostock.
Glaubt ihr grundsätzlich eine kurze Antwort von einem von euch, wenn man eben nicht all diese Nachwuchsleistungszentren seit der C-Jugend durch...
Ja.
Okay, gut.
Ob man es dann schaffen kann?
Nein, ich finde das ist eine beeindruckende Resistenz. Du gehst dann irgendwann von Olpe zum FC, das ist schon ein Schritt. Dann gehst du jetzt da an die Ostsee, das ist ganz weit weg von zu Hause, und setzt dich so durch. Ich habe vor solchen Spielern großen Respekt, und ich glaube, dass wir in Deutschland früher davon profitiert haben, dass da Typen standen, die auch Widerstände überwinden konnten. Wieder Widerstand.
Ja.
Und heute ist das alles so, die denken ja in der B-Jugend, Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten, ich habe es schon geschafft. Und das ist mir alles, wird dir zu viel auch weggenommen. Fahr mal mit deinen Schuhen aus Olpe oder Finnentrop erstmal nach Köln, jede Woche wahrscheinlich am Anfang. Das ist so.
Ja. Vielleicht ist da für die dritte Liga auch wirklich geeignet, um halt da den nächsten Schritt zu gehen. Also.
Und ich sag's euch, ich glaube, dass in dieser Saison sehen wir einen deutschen Nationalspieler, der aktuell noch in der dritten Liga spielt. Ich glaube, Klopp macht das.
Kann
ich
mir auch
ein Zeichen
vorstellen.
Zu setzen.
Dritte Liga?
Dritte Liga.
Nee, das macht er nicht. Pass aber
auf.
Gut.
Es wird auf jeden Fall zweite Liga.
Mika Schröers oder wer?
Warum nicht?
Gindorf.
Pick.
Also, die Kogge siegt zum Auftakt, und Sascha Bandermann, der als Moderator da war, hat es, glaube ich, ganz treffend gesagt, es geht wirklich nicht um die A-Note, sondern um die B-Note. Nee, andersrum, es geht ums Ergebnis, es geht nicht um die Schönheit.
Hörst du nochmal an.
Es geht darum, die Ergebnisse jetzt erstmal zu liefern für die Rostocker.
Absolut.
Wir springen zurück an den Freitagabend, als die Drittligasaison eröffnet wurde. Ihr wart alle da in Mannheim. Der Waldhof schlägt Fortuna Düsseldorf mit 2:1, und das klang zusammengefasst ungefähr so.
Oi. Das ist ein klasse Schuss! Und das ist das Tor! Die Drittligasaison ist eröffnet mit einem Knall! Vincent Till, der Luxemburger, der sich ein Herz fasst. Und der nächste Angriff. Und der nächste Abschuss. Und das Tor. Der Goalgetter sticht gleich in seinem ersten Spiel zu. Julian Ulbricht.
Ulbricht übrigens für mich Satz Interview in der Saison jetzt schon. Ja, wie lange kann man denn dieses Tempo halten? Der hat die Frage wirklich nicht verstanden. Ja. Sensationell.
Das war Majestätsbeleidigung.
Was hat er denn dann gesagt?
Der ging dann irgendwie auf Taktik und Technik. Nee, jetzt einfach nur von der Kondition, weil es war ja brutal heiß. Und die sind ja marschiert, die Mannheimer. Und der hat wirklich einfach gedacht, was will der Typ von mir? Und ich halte die Frage nach wie vor noch für berechtigt. Also ich finde die Antwort sensationell.
Ulbricht wie ein Hund. Die laufen auch Stöckchen hinterher, bis sie tot umfallen.
Ulbo. Ist der Spitzname.
Ja, auch so ein Spieler, den man jetzt zum ersten Mal gehört hat.
Geiler Spieler.
Genauso wie Moritz Polte oder Jit Okeke. Also Mannheim macht ganz viel Spaß.
Mendisch.
Muss man schon sagen. Das ist
Mendisch. Umfunktioniert zum Stürmer.
Okeke Mendisch. Das ist eine Zange. Also insgesamt auch, was da auf den Außen beim Waldhof. Also wir können wieder leider nur sagen, es ist ja erst der erste Spieltag. Aber wenn sie diese Intensität und diese Art von Fußball die ganze Saison spielen, dann wird das Wahnsinn. Also ich bin auch total begeistert. Ich will es auch nicht zu hoch hängen, aber Rui Mota. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das ist. Aber den da zu sehen an der Seitenlinie, als Fußballfan, das macht Spaß. Also der ist emotional drin, den packt das alles, der ist authentisch, der hat danach gesagt, ich hatte gehofft, dass diese Energie kommt von den Rängen und auch vom Team. Der ist wirklich einer, der dieser Liga gut tun kann.
Wir hatten so ein schönes erstes Bild von ihm, als er zum ersten Mal aus dem Tunnel rauskam. Er hat den Rasen betreten, hat sich gebückt und dann schön über den Rasen gestreichelt, ihn an den Händen gerochen und dann kam er so richtig an in der dritten Liga.
Also ich muss auch sagen, wir kamen ja an und dann haben wir noch gesagt, oft ist es ja so, du kommst nach der Sommerpause in ein Stadion, dann haben sie ein bisschen was angepinselt und ich glaube, das Einzige, was anders war, es gab eine mobile LED-Wand im Presseraum, also dahinter. Und der Sponsor im VIP-Turm, der war ansonsten sah es aus wie immer in...
Es gab kein Essen.
Ja, doch, es gab Essen, aber relativ
nicht
spät.
Aber früh genug.
Aber der Caterer, also das sage ich euch jetzt schon mal, wenn ihr da hinkommt, früher die Currywurst mit Pommes, sensationell in Mannheim. Es gab bis anderthalb Stunden vorher, hat der Caterer nicht aufgehabt. Also du bist hungrig schon in dieses Spiel reingegangen.
Auch für die Fans nicht, oder wie?
Nein. Also erst an 90 Minuten vorm Spiel gab es die Wurst. Obwohl da schon Wurst gegrillt wurde, aber es gab für uns nichts. Egal.
90 Minuten vorher reicht doch eigentlich, oder nicht? Wenn du als Fan jetzt kommst.
Also wir sind immer zum Waldhof gekommen und da gab es was zu essen.
Halt, stopp.
Lass mir hier den Waldhof nicht schlecht machen.
Nein.
Es ist einfach nur ein Hinweis, dezent an den Waldhof. Beim nächsten Mal, wenn die Wurst schon auf dem Grill liegt, verkauf sie auch.
Aber ich muss sagen, der Rasen war satt. Also der war richtig geil. Und ich muss sagen, das war, Yannick hat es gesagt, für den Auftakt, das war Zweitliga-Atmosphäre. Und ich habe lange kein Spiel mehr in Mannheim gesehen, was mich so mitgerissen hat als Zuschauer, weil so wie die marschiert sind, also mit Spielern, wo du ja die Hälfte überhaupt noch nie in deinem Leben gesehen oder gehört hast, das hat mir echt imponiert. Die Frage wird ja immer sein, kannst du das von 38 Spielen über 30 Spiele in der Intensität bringen? Wie ist das mal, wenn im Oktober, November die Plätze schlechter werden und sowas? Aber wenn Mannheim diese Begeisterung transportiert, dann musst du mit denen dieses Jahr rechnen, weil da sind so viele Jungs, die einfach kicken können. Wie du sagst, diese Flügelzange von rechts und links, also wie die marschiert sind, das ist ja etwas, was wir in der dritten Liga nicht immer gewohnt sind, weil du hast ja oft dann Spieler, die sollen ihre Seite erstmal sichern, aber die konnten ja alle Fußball spielen. Das war schon imponierend, muss
ich
sagen.
Genau, nicht nur marschiert, sondern eben halt auch fußballerisch marschiert, ne? Hinterlaufen, flanken. Und wenn du dann weißt, du bist irgendwie vielleicht in Rückstand und kannst dann noch Terence Boyd bringen, der dir dann vielleicht einen da reinölt. Also krass.
Und dann hatten sie natürlich aber noch zwei andere Komponenten. Die eine ist der Gegner Fortuna Düsseldorf, da sprechen wir gleich drüber. Die andere Komponente ist das Spielglück, denn in der vierten Minute macht Lukas Klünter eine Notbremse gegen Fabian Schleusener und es wird nicht gepfiffen. Und im Nachhinein hat sich Schiedsrichterin Fabienne Michel so dazu geäußert.
Im laufenden Spiel hat mir die Klarheit gefehlt. Und wenn mir die Klarheit fehlt, dann bleibe ich da weg und gehe nicht auf die Extrementscheidung. Wenn ich mir das jetzt nochmal in der Zeitlupe anschaue, sehe ich, der Stürmer ist eigentlich in der besseren Position und dann ist da ein Griff da. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ist der Griff jetzt ausreichend? Also ich finde, es ist eine super kritische Szene. Im Spielfeld war sie mir nicht klar genug, deswegen habe ich weiterlaufen lassen. Wenn ich jetzt auf die Bilder schaue, dann sehe ich doch, dass da halt ein Griff da ist, ja.
Also erstmal muss man sagen, das ist ein Beispiel für alle. Ich will gar nicht sagen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, weil die sich ja oft sogar auch äußern wollen, sondern für alle, die dahinter stehen und dann immer Angst haben, nee, geben wir keine Interviews und so weiter und so fort. Du kannst da nur gewinnen, wenn du irgendwo stehst im Leben, am Mikrofon oder sonst irgendwas und sagst, ich habe da was falsch gemacht, ich habe da was anders gesehen, ich habe da entschieden, weil, um euch das zu erklären, da gibt es nichts zu verlieren, du machst dich einfach nahbar und das ist das, was die Fußballfans, kann man ja auch die Kommentare, ich nehme die ganzen Aschlöcher da raus, die irgendeinen Scheiß labern, aber da sind so viele wertschätzende Kommentare im Sinne von mehr wollen wir ja gar nicht. Also das war auf jeden Fall beispielhaft von Fabienne Michel. Respekt.
Ich finde es auch ein Beispiel für die dritte Liga, weil wir einfach so häufig dann auch die Schiedsrichter im Interview haben und die sich dann auch wirklich auch stellen und es auch, was heißt zugeben, aber die einfach offen sind für diese Kommunikation, finde ich wirklich beeindruckend. Fabi Klos hat es ja auch nochmal am Freitagabend gesagt, hat den Hut gezogen, dass das halt keine Selbstverständlichkeit ist und ich bin bei der Straße.
Ja, aber dann versteht man auch mal den Inhalt, ne? Wenn sie da sieht und sagt sich, das reicht dir jetzt nicht. Ja, und dann geht sie aber auch in die Kabine und hat dieses Gefühl. Und dann wird sie aber konfrontiert. Was hat vielleicht der Kommentator gesagt? Wie sind die Bilder und so weiter und so fort? Dann musst du ja auch erstmal wieder raus und dann normal weitermachen. Es gab in diesem Spiel natürlich auch strittige Szenen, weil es halt auch so emotional war. Keine Ahnung, wer da fehlerfrei durchkommt, aber natürlich ist es bei allem mit Respekt und was wir jetzt alles gesagt haben, scheiße gelaufen, schlussendlich für die Fortuna, weil da bist du natürlich eigentlich 90 Minuten 11 gegen 10.
Weil vor allen Dingen auch die Fortuna, ist ja auch interessant, du steigst ab aus dieser Liga und sagst vielleicht als Fan, das einzig Gute ist, dass wir den VAR nicht haben und nach 4 Minuten wünschst du dir eigentlich zurück. Ja. Und also ihr habt das alles gesagt, fantastisch, wie sie kommuniziert nachher.
Wie ehrlich sie auch grundsätzlich war, ne? Weil sie hat auch einfach gesagt, boah ja, das war auch für mich ein richtig schweres, anstrengendes Spiel. Ne, andere stellen sich vielleicht dahin und sagen,
insgesamt. Ich muss natürlich nur trotzdem sagen, es bleibt eine Entscheidung, die man hätte anders treffen sollen, das glaube ich kann man sagen. Wenn du es siehst, also ich saß unten am Spielfeldrand und habe im ersten Moment auch gedacht, habe ich mir die Frage gestellt, macht der Schleusener viel daraus? Und dann musst du aber sagen, wenn du diesen Griff siehst, das ist natürlich eine klare rote Karte, gibt es kein Vertun. Aber wie vielleicht die Entscheidungsfindung auf dem Platz ist, das kann man jetzt auch nachvollziehen dann aus ihren Erklärungen. Am Ende bleibt es aber natürlich trotzdem 86 Minuten Überzahl für Fortuna Düsseldorf, hätte dem Spiel sicherlich eine ganz andere Wendung gegeben. Als Mannheimer sagst du jetzt, wir haben am Ende verdient gewonnen und hatten das Spielglück. Als Düsseldorfer redest du über einen Auftakt, der dich natürlich jetzt direkt in eine wahnsinnig prekäre Situation reinbringt. Also da können dann im ersten Spieltag schon noch Weichen gestellt werden. Logisch. Also
übrigens, damit wir die Klammer zumachen, weil das hat mir die Fabienne Michel auch noch gesagt und auch die Protagonisten, die Düsseldorfer Verantwortlichen und Spieler waren übrigens total...
Hat man ja auch gesehen in der Refcam. Genau, also das war alles völlig
in der Refcam, waren auch in der Kabine, also die waren alle fair play, haben alle gesagt, kann passieren, weil Fabienne Michel natürlich auch gesagt hat, ja, ne, so wie sie es bei uns gesagt hat. Also das muss man auch mal sagen, weil es gibt auch andere Beispiele. Ja,
definitiv.
Ja. Aber in dieser Refcam hat man wirklich gut mal gesehen, was da auf dem Schiedsrichter grundsätzlich immer auch einprasselt. Ne? Wenn dann da 5, 6 Spieler vor dir stehen und dich zutexten, egal nach welcher Szene, das muss man auch erstmal alles.
Aber wie gesagt, die waren nicht irgendwo im Nahbereich, da hat man keine Beleidigung gehört. Das war alles, finde ich, völlig in Ordnung. Und dass man sich als Spieler darüber auch aufregen kann, das gehört uns zum Fußball auch dazu. Ne?
Wir haben eben über Widerstände gesprochen, die man gehen muss, Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, dieses Spiel ist beispielhaft dafür, was die Fortuna-Fans auch erwarten können diese Saison. Genau das sind die Widerstände. Kein VAR mehr, hitziges Stadion, ein voll motivierter Gegner jedes Wochenende. Und dann ja, musst du eben solche Pillen einfach schlucken auch.
Ich mache mir große Sorgen um Fortuna Düsseldorf, das sage ich ganz ehrlich. Ich finde, das ist ein wunderbarer Fußballverein, der ja mindestens in die zweite Liga gehört. Die Historie ist, gibt hier vielleicht sogar noch mehr her. Aber ich fand die erste Hälfte schon ein Stück weit erschreckend, vor allen Dingen für das, was uns ja vorher erzählt wurde. Die sind alle da, die wissen, was sie erwartet, wir haben extra auf Erfahrung gesetzt und sowas. Das hat ja auch Alex Ende in der Halbzeit gesagt, das war gar nichts. Dann wechselt er in der Halbzeit dreifach und wechselt 3 potenzielle Führungsspieler aus. Bei Förster kann ich es noch verstehen, den ich ja, wo ich gesagt habe, das kann ein Königstransfer werden, bleibe ich auch nach wie vor. Der war aber nicht existent und war körperlich nicht da. Aber Hottmann hat es eigentlich ganz okay gemacht. Und Heinz, da muss man jetzt wirklich sagen, da siehst du auch die Problematik eines solchen Transfers. Heinz hat letztes oder zumindest vorletztes Jahr sogar noch Bundesliga-Niveau verkörpert in einer Mannschaft, die meistens dann hinten drin gestanden ist und da kamen Leute auf dich zu. Hier hat er ja eine ganz andere Rolle als Abwehrspieler und alle in der Mannschaft und vom Gegner denken, boah, der hat doch 300 Spiele in Liga 1 und 2, der wird uns doch alleine. Aber so läuft das ja bei Abwehrspielern nicht. Der hat in der Bundesliga einen Stürmer der Superklasse zudecken können, das kann der sicher auch in der dritten Liga, aber hier hat der ganz viele Bälle, soll was nach vorne machen und wenn wir ehrlich sind, das war in der ersten Hälfte auch kein gutes Spiel.
Und er hat gelb gesehen.
Aber er muss ja clever genug sein, um die zweite Hälfte ohne gelb durchzukommen und wenn er der absolute Führungsspieler sein soll und beim ersten Widerstand nach 45 Minuten hole ich den als Trainer raus, dann finde ich das für seine eigene Rolle im Team, wenn er schon nicht gut gespielt hat, nicht einfach.
Das hat ihm nicht geholfen. Vor allen Dingen die Begründung war ja, wir wollten jetzt höher verteidigen. Da muss ich schon sagen, boah, Und das traust du ihm nicht zu, weil, wie gesagt, ja, mit der Erfahrung, gelbe Karte, Pustekuchen, der hat in seiner ganzen Karriere nicht einen einzigen Platzverweis gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Waldhöfer da links und rechts und vorne die ganze Zeit mit Tempo an dem vorbeigehuscht hätte, das dann mit Stellungsspiel oder sonst irgendwas. Meiser kommt ja rein und macht es gar nicht schlecht. Ne? Also der hat ja auch nach vorne initiiert. Also das könnte ein Thema werden. Verrückterweise könnte beim nächsten Spiel das Thema schon werden, spielt Heinz oder lässt der Meiser spielen? Und wenn du Heinz zum Beispiel auf die Bank setzt, ne? Den du holst mit der Vita als Führungsspieler, dann hast du ein Thema.
Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass er im nächsten Spiel spielen wird. Aber die Personalentscheidungen von Ende sind auf jeden Fall ein Thema nach diesem ersten Spiel. Ich glaube, ganz viele Fans haben gehofft, dass die junge Garde kommt, also Spieler wie Aden oder Slimani, die man wirklich in der Startelf ja eigentlich erwartet hat.
Wie geil ist der eigentlich?
Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, setzen wir vielleicht dieses Element Startelf vielleicht zu hoch an? Ist es vielleicht doch wichtiger, dass diese Unterschiedsspieler zu der entscheidenden Phase auf dem Platz stehen? Weil das standen sie ja. Aden und Slimani waren ja auf dem Platz, als Düsseldorf stark war, als man drauf und dran war, das Spiel zu drehen. Ist vielleicht dieser Faktor Startelf von uns viel zu hoch gehangen?
Nee. Denn als Fortuna Düsseldorf hast du ja in jedem Spiel, das hast du jetzt gesehen, einen Gegner, der 100% gibt, 110 mit dem Publikum. Du musst Widerstände überwinden, also musst du von Beginn an da sein. Es nutzt dir ja nichts, nach einer Stunde die bessere Mannschaft zu sein, wenn du dann, ja, ich glaube, 50. irgendwann gefallen, aber liegst schon 2-0 zurück. Nee, das sehe ich anders.
Es gibt natürlich auch Spielglück, was der Fortuna abgeht. Schleusener übrigens, der trifft,
der hat geliefert.
Ne, der hat geliefert. Dann der Kopfball an den Pfosten, geht der rein, steht es 2-2, da müssen wir mal gucken, wie es dann aussieht. Weil natürlich durch Slimani, die haben ja angeschoben ohne Ende, ohne jetzt, dass die da 1000 Chancen hatten. Also das Spielglück war auf jeden Fall auf der Waldhöfer Seite und es ist auch ein verdienter Sieg. Vor allen Dingen aufgrund des krassen Abfalls in der ersten Hälfte von Fortuna Düsseldorf. Aber du hast jetzt auf jeden Fall, hattest du vorher sowieso, du hast diesen Druck, dass du jetzt zu Hause zwei Zweitvertretungen hast, wo dann jeder in Düsseldorf weiß, okay, wir sind in der dritten Liga. Und du hast es gerade gesagt, wir haben es ja auch gesehen, Hansa Rostock musste da ordentlich bohren, um Hoffenheim 2 zu schlagen. Und wenn du da jetzt zu Hause nicht gewinnst, das ist alles hypothetisch, dann brennt's.
Das ist halt maximal unangenehm jetzt. Ne? Also du hast wirklich jetzt beide Zweitvertretungen plus das Pokalspiel dazwischen, drei Heimspiele in der Liga erwartet einfach jeder, da müssen wir nicht drum rumreden, zwei Siege, safe. Also wenn die jetzt gegen Hoffenheim 2 Samstag, 14 Uhr, boah. Also wenn man da 0-1 in Rückstand gerät, dann knistert es schon auf der Tribüne.
Ja, das vor allen Dingen, weil du gehst als Fan dahin und denkst immer, was ist jetzt hier los? Wir spielen gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim. Also das wird dir ja in dem Moment erst bewusst, wo du gelandet bist. Das brauchen wir nicht schön zu reden. Ne? Und hast vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren noch davon geträumt, wir spielen gegen die erste von Hoffenheim und Stuttgart. Und dann trägst du natürlich jetzt das Ding mit, was das Risiko von Beginn an war. Alex Ende konnte nachher das Ding in Düsseldorf kaum noch retten, obwohl er ja eine Heimstärke schon, das gehört auch dazu, in der zweiten Liga haben sie die Heimspiele unter ihm gewonnen. Er konnte das nicht mehr retten, er ist praktisch doppelt abgestiegen. Du hast eine so teure Mannschaft, so viele Spieler, es gibt nichts anderes, es gibt kein Übergangsjahr, nichts. Und jetzt hast du dieses erste Spiel verloren, das ist die maximale Drucksituation an Spieltag 2. Und da hat dann, kassiere meine Aussage vom Anfang wieder ein. Da hat der erste Spieltag natürlich schon für etwas gesorgt, was jeden, der es mit der Fortuna hält, zumindest mit einem Kribbeln eigentlich ins Stadion gehen lassen muss.
Das haben wir ja versucht, auch am Freitag irgendwie dem Fortuna-Fan zu signalisieren. Wir wollen den Fans die Illusion nehmen, dass der direkte Wiederaufstieg eigentlich so, ja,
selbstverständlich ist.
Selbstverständlich ist es nicht. Eine Mannschaft in den letzten 4 Jahren, also das ist... Eigentlich steigt man erst im zweiten Jahr wieder auf, sagen wir mal so.
Ich bin ja danach, bin ich noch nach München gefahren, war am Wochenende auch dort und habe mir nochmal Gedanken gemacht über den Torhüter, Ries, der ja nun mal...
Ganz kurz, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich finde es Wahnsinn und das liebe ich so am Fußball, dass so Kleinigkeiten immer noch so spielentscheidend sind, wie eine fehlende Kappe.
Ja, aber da habe ich mir halt Gedanken gemacht, ich muss auch sagen, ich habe mit dem einen oder anderen ehemaligen, nicht aus meinen, aber ehemaligen Torhüter gesprochen und die haben wirklich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir oft die Kappe anhaben, ist es noch schlechter als wenn wir sie wenn wir die Kappe anhaben, ist es schlechter, als wenn wir sie weglassen, weil denen fehlt oftmals dann durch diesen Helm da vorne
dieser 360-Grad-Blick, genau, praktisch,
und damit fühlst du dich als Torwart total scheiße. Jetzt hast du aber das Problem natürlich, dass beim Tor siehst du unglücklich aus, weil du wahrscheinlich gerade in die Sonne guckst oder so. Anders kannst du es ja nicht erklären. Der schlägt da einfach über dir ab. Schuss ist super und sowas. Und dann hast du kurze Zeit später diese Situation, dass er unterm Ball durchläuft, weil er dann wahrscheinlich auch nichts sieht. Und dann habe ich dann natürlich gesagt, warum zieht der keine Kappe an? Dann haben wir gesehen, die Kappe liegt da schon die ganze Zeit und der ein oder andere hat ja auch interveniert, zieh jetzt die Kappe an. Nur, ganz ehrlich, ich verstehe das total jetzt auch. Ich war nie Torhüter.
Macht keinen Sinn,
wenn du dich damit noch beschissener fühlst, dann ziehst du die natürlich nicht auf.
Ja, brauchst
du
Sonnenbrille.
Du hättest es wahrscheinlich, war dann richtig. Ich weiß nicht, wer die Platzwahl gewonnen hat, aber das muss bei solchen Temperaturen entscheidend sein. Dann sagst du, zweite Hälfte spielen wir dann.
Und wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wer sie gewonnen hat, das wäre nochmal interessant. Wahrscheinlich sagst du als Düsseldorfer Kapitän, wir lassen die in der ersten Hälfte auf ihre Fankurve spielen, damit in der Schlussphase das übrigens nicht, was man ja auch nachvollziehen könnte.
Dann gibt's dann erst das Five-Konzert der Heimfans. Genau. Ne?
Und es ist tatsächlich so, der schießt natürlich aus einer Position, wo du als Torwart nicht mitrechnest. Der Ries spielt vorne ein bisschen mit, ist im Rückwärtslaufen, plus geblendet von der Sonne. Der irrlichtert ja so ein bisschen im Rückwärtslaufen, was man auch nachvollziehen kann. Auch das wieder, das ist maximal bitter gelaufen für Düsseldorf.
Anstoß Fortuna. Erste Halbzeit.
Anstoß Fortuna. Aber dann,
ja, das sagt jetzt nichts über die gewonnene Platzwahl aus, oder? Da kannst du
dann
nicht
nimmt
entscheiden.
Doch einer, nimmt doch, dann hat der Waldhof die Platzwahl gewonnen. Oft ist es ja so, dass du dann sagst, wir nehmen...
Der eine darf die Seite
genau,
bestimmen,
der Gewinner. Ja, der Waldhof den, dann hat der Waldhof-Kapitän Klünter, einer von vier Kapitänen, alles, hat wahrscheinlich haben die sich so wirklich
schlau gemacht.
Was ich unterm Strich damit noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt mit dem Wissen trotzdem natürlich dem Ries da immer noch sage...
Den kannst du nicht freisprechen. Ne?
Kann ich nicht freisprechen. Aber für die Zukunft weiß ich, dass diese Thematik nicht einfach so einfach ist, wie sich das für mich angehört hat. Fertig aus.
Und du darfst jetzt auch nicht als, darfst jetzt nicht, der Ries hat Bundesliga erfahren, du darfst jetzt nicht nach einem Spiel auch die Position noch überdenken. Also
nein,
dann,
nein, nee. Aber ich fand es aber einfach nur so bemerkenswert für den Fußball, dass eben so eine Kleinigkeit in so einer Outdoor-Sportart entscheidend sein kann, aber wie einfach eine tiefstehende Sonne.
Ja, dann ist es eher die Kleinigkeit, wer gewinnt die Platzwahl und ne, das sind dann so die entscheidenden Dinge. Ich
glaub, oder vielleicht demnächst spielt ein Torwart mit Sonnenbrille.
Ja.
Geht das? Darf man das? Ich habe auch immer Fußball mit Brille gespielt.
Mit so einer schnellen Brille. Geil.
Ja, da musst du ja aber so eine Sonnenfinsternisbrille aufsetzen. So eine, mit einer Sonnenbrille kannst du auch nicht in die Sonne gucken. Das blendet dich dann auch. Wenn die so tief steht, da bringt dir auch eine Brille nichts.
Aber erstmal die Aggression, die musst du mal im Zaum halten. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Aber er hat natürlich recht. So aber eine James-Bond-Brille, wo man Davids durchgucken kann, das brauchst du.
Ja. Du hast ja diesen Röntgenblick dann immer.
So. Nächstes Thema. Wir sind am Samstag angekommen mittlerweile. Das ist dann jetzt Spiel, was haben wir?
Keine Ahnung. Fünf. Wir haben das schon gut durchgeritten.
MSV Duisburg startet standesgemäß auch in die Saison 3:0 zu Hause gegen Meppen gewonnen. Die Heimstärke bleibt vorhanden. Der MSV sehr souverän und ich war ja da und ich kann mir vorstellen, dass sie in dieser Saison wieder kein Heimspiel verlieren, wenn sie so auftreten.
Du warst auch da.
Ich war auch in Duisburg.
Zwei Spiele.
Ja, Wahnsinn, oder?
Tobi Schäfer.
Das grenzt ja fast an Arbeit.
Das ist Wahnsinn. Ja?
Also, sehr überzeugender Auftakt natürlich gegen einen Aufsteiger, das muss man berücksichtigen. Meppen, toll, dass sie wieder zurück sind, waren über 2000 Gästefans mit in Duisburg. Die waren total hyped alle, aber es ist natürlich auch eine komplett neue Mannschaft mit einem ganz jungen, sympathischen Trainer, die, glaube ich, von dieser Atmosphäre auch erstmal ein bisschen erdrückt wurden irgendwann. Haben sie auch zugegeben, klar, wir wollten uns freuen, aber irgendwann ist es natürlich, stehst du dann da und denkst dir, boah, krass.
Bei unserer XXL-Folge zum Auftakt haben wir auch über den MSV gesprochen, haben über den Kader gesprochen, über die Breite, das, was man hat halten können. Und da habe ich ja gesagt, das könnte zu Schwierigkeiten führen, dann musst du gewinnen. Ne? Und das ist jetzt passiert. Du hast den Kapitän, den Abwehrboss, nicht in den Kader berufen, obwohl der spielfit ist, der ist bereit. Und Hirsch sagt ja auch, er bleibt mein verlängerter Arm, mein Ansprechpartner. Also all das, was du sagst, wenn du jemanden in einer Beziehung kurz mal anderweitig wehgetan hast, ne, dann hebst du erstmal alles vor. Aber das Wehgetan oder das, was wehgetan hat, das bleibt ja trotzdem. Und das wird die Thematik sein. Hirsch hat alles richtig gemacht. Ich habe auch mich gefragt, wie macht das denn? Weil Schlicke zum Beispiel ja, als Hahn in der vergangenen Saison des Öfteren gefehlt hat, hat es ja sensationell gemacht und er hat es ja wieder sensationell gemacht.
Und trifft
gemacht.
Auch noch.
Und trifft noch. Fleckstein ist sowieso ohne Diskussion, ja. Aber ihn komplett aus dem Kader zu lassen. Aber und das, darauf wird es ankommen. Diese Thematiken wird der MSV Duisburg mit der Qualität noch öfter haben. Gewinnen sie, redet keine Sau darüber. Verlieren sie dann irgendwann, dann haben wir eine Thematik.
Das ist aber ein Thema, das ist Dietmar Hirsch total wichtig. Ich habe jetzt auch lange mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das ist jetzt aktuell auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit. Ich muss wahnsinnig viel moderieren und mit den Spielern sprechen und das mache ich auch. Und das beste Beispiel war ja auch Connor Noss, der auch wieder erstmal nur draußen saß. Das hatten wir in der vergangenen Saison auch häufig, dass wir uns gefragt haben, warum sitzt denn dieser wunderbare Fußballer eigentlich draußen? Weil er natürlich erstens mal von der Bank eine wahnsinnige Qualität hat und weil er offenbar mit dieser Rolle klarkommt. Aber als er das 3:0 macht, wieder ein wunderbares Tor von Connor Noss nach einer Umschaltsituation aus spitzem Winkel ins lange Eck, rennt Dietmar Hirsch, das war das 3:0, Spiel war eigentlich entschieden, aber rennt Dietmar Hirsch wie bei einem Aufstieg über den ganzen Platz zu Connor Noss, um ihn zu herzen, um ihm wirklich auch nochmal zu sagen, du, ich weiß, dass du das kacke findest, dass du wieder nur draußen saßt, aber du bist ein super wichtiger Spieler für mich und deine Chancen werden kommen. Und das haben die auf dem Schirm. Ali Hahn, natürlich, klar.
Also die Rolle von, also das ist ja auch die besondere Stärke von Didi Hirsch, der auch immer sagt, er braucht eine familiäre Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre. Und das hat, glaube ich, er und sein Trainerteam und der ganze Verein geschafft. Auch letztes Jahr im Erfolg ist das natürlich immer einfacher. Aber so eine Szene, was du gerade beschrieben hast mit Connor Noss, zeigt das ja auch nochmal, dass er da ein besonderes Gespür für hat. Ali Hahn, finde ich, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist so ein Pulverfass, weil dieser Mensch oder dieser Spieler hat ja 2 Jahre lang wirklich auch für den Aufstieg gestanden. Der hat ja die ganzen Scherben zusammengeschoben in der Regionalliga. Die sind mit dem aufgestiegen. Der war Führungsspieler, der war Kapitän und jetzt bist du als Kapitän auf der Tribüne. Das ist ja Leistungsgesellschaft. Klar, ist der aktuell Innenverteidiger Nummer 4, ist ja auch nicht schlimm. Also die haben Spieler wie Enz, Fleckstein, Schlicke, der jetzt direkt trifft. Da ist es ja nicht schlimm, die Nummer 4 zu sein. Du kannst halt, da musst du halt auf die Tribüne. Aber wie gehst du dann mit als Kapitän jetzt um? Hast du da jetzt Wechselgedanken oder sagst du, ich versuche mich wieder reinzukämpfen? Weil auf Dauer kann das natürlich kein Thema sein.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, aus der eigenen Erfahrung, aus einer Kabine oder aus Kabinen bis hin zur Liga 4, ist das, wie es da jetzt gerade steht, bin ich bei dir, das wird nicht bis zum Ende der Saison so laufen. Das kannst du nicht machen. Du kannst Offensivspieler, Stürmer, die haben dann wie Nils Petersen, der kommt rein, obwohl der Nationalspieler war, der trifft immer in dieser besonderen Position. Selbst Noss, das sind Feintechniker. Da sagst du, es gibt Spiele, kann ich den jetzt nicht gebrauchen und trotzdem ändert das nichts an deinem Status. Aber als Defensivspieler, wenn du ein Führungsspieler bist, dann musst du in jedem Spiel, wenn du laufen kannst, auf dem Platz sein. Und Ali Hahn war da, als es dem MSV schlecht ging. Er hat ihn durch die 4. Liga gebracht. Er hat zu Beginn der 3. Liga diesen Wahnsinnstart alles mit initiiert. Wenn ich jetzt ganz nüchtern drauf gucke, sage ich auch, das ist ein Drittliga-Verteidiger, der zu besten Zeiten auch sicherlich 2. Liga gespielt hat oder spielen konnte. Das ist aber auch jetzt kein outstanding Abwehrspieler, wo ich sage, der macht dich direkt 20% besser, darum geht's aber auch gar nicht. Er war immer da in der Kabine und mit dieser Entscheidung weiß ich, wie die anderen jetzt auf Hahn gucken. Das, egal, selbst wenn er jetzt zurückkommt und macht 5 Spiele, 5 Tore, wird dieses Ding, ey, der war unser Kapitän, der sitzt nur auf der Tribüne, das kriegen die anderen nicht aus dem Kopf raus. Das ändert auch dein ganzes Standing in der Kabine. Und das ist ein ganz feiner Kerl. Und wenn der nachher aufsteigt, dann sagt er, sagen alle, das ist ein Vorbild übrigens dafür, wie man als Kapitän sich auch zurücknehmen kann, alles. Aber der will ja Fußball spielen, der will ja als Fußballer seinen Anteil haben. Der wird entweder ruhig sein oder sagt dir, das ist mein letztes Jahr, ich mache hier keinen Stunk.
Oder er wechselt noch.
Oder er wechselt noch, weil sein Status als Führungsspieler, der sich über Binde und Platz identifiziert oder markiert hat, manifestiert hat, der ist weg.
Die Frage ist ja auch, wenn du das dann weißt und das kristallisiert sich ja auch raus in so einer Vorbereitung als Dietmar Hirsch, dann hättest du ja auch schon mit ihm ins Gespräch gehen können, ihm sagen können, du wirst nicht spielen. Du
vielleicht haben sie das haben, ja, das weiß man nicht.
Das aber ist wahrscheinlich auch passiert.
Kannst du ihm ja die Binde abnehmen.
Das ist es halt. Warum gibst du ihm dann die Binde?
Also dann weiß man, du kannst Bulic zum Kapitän machen. Er hat sie ja jetzt getragen als Vizekapitän. Korrigiert mich, wenn es falsch ist.
Ja, er war Kapitän. Ja,
dann hast du diese Thematik.
Aber vielleicht will er ihm deshalb ja auch sagen, wie alt ist Hahn? 34 oder was?
Tobi?
Anfang, Mitte, Ende 30.
Okay. Aber du kannst ihm ja nicht sagen, du bist mein Kapitän, aber du spielst.
Nee, aber vielleicht sagt er ihm, pass auf, es wird für dich eng. Dann sagt Hahn, ich möchte aber trotzdem bleiben. Dann sagt er, du bist auch wichtig für mich, ich will das dadurch illustrieren, du behältst die Binde, aber das wird dich nicht davor bewahren, auf der Tribüne oder der Bank zu setzen. Ich weiß nicht, wie die Absprache war.
33 ist er.
Gut, das ist ja normalerweise für einen Abwehrspieler, kannst du ja noch 2 Jahre auf dem Niveau. Aber vielleicht hat Hahn auch gesagt, für mich ist das alles fein, das wissen wir nicht.
Keine Ahnung.
Nur, Hahn wird nicht mehr die Rolle spielen in Duisburg, die er gespielt hat. Das ist für mich jetzt schon klar.
Meinst du, es wird kein Hahn nach ihm krähen? Aber eine Sache ist doch ganz klar. Der MSV hat gewonnen, hat zu null gespielt. Dietmar Hirsch hat alles richtig gemacht. Und das ist ja das, was ich eingangs sagen wollte. Wenn die Ergebnisse so kommen, wenn die weiter so reden, dann ist das bemerkenswert, wie er es schafft, diese ganzen Situationen dann zu handeln, zu moderieren, so wie du es gesagt hast. Das, also ich glaube, ich würde daran zerbrechen, weil ich wäre da viel zu emotional für. Wenn ich da meinen Leuten, mit denen ich durch die Scheiße gegangen bin und auch durch gute Zeiten, da ständig sagen müsste, du nicht. Conor Noss zum Beispiel, das ist so ein geiler Fußballer und dann musste dem ständig sagen, ja heute nicht, dann kommt er rein, macht wieder 2 Scorerpunkte. Bei mir, wir hatten ja letzte Saison Susek, da saßen ja 30 Scorerpunkte auf der Bank und das alles zu moderieren und wenn am Ende du mit dem MSV in die Top 3 da einläufst, dann weiß ich
das gar nicht. Das ist ja auch das Bittere für Trainer, dass du einfach so eine emotionale Bindung zu Spielern aufbaust, das ist ja völlig normal und dass du dann solche harten Entscheidungen treffen musst, das muss brutal sein aus Trainersicht.
Wirklich. Aber deswegen gab es ja ein wichtiges Signal in der Startelf beim MSV, kein einziger Neuzugang. Man muss jetzt Jakob Bogians vielleicht ein bisschen ausklammern, der gefühlt ein Neuzugang ist, weil in der letzten Saison verletzungsbedingt nicht die große Rolle gespielt hat. Aber das ist ja ein Signal an die, die da waren. Jungs, eigentlich brauchen wir keine neuen. Mit euch schaffen wir das hier auch. Aber dann hast du punktuell noch Ergänzungen. Frederik Christensen noch gar nicht dabei, weil er noch verletzt ist. Wenn der auf Außen noch eine Option wird, dann werden sie nochmal stärker. Martin Enz, der für die Innenverteidigung vorgesehen ist, der natürlich auch nochmal ganz viel spielerisches Element mit reinbringen kann aus seiner Ferler Zeit. Das wollen sie ja in Duisburg noch besser hinten rausspielen, Gegner besser auch mit Ballbesitz besser bespielen können. Der wird wahrscheinlich auch irgendwann da noch einen Mehrwert geben. Also das ist jetzt eigentlich ein richtig guter Start für Duisburg, außer für Adi Hahn.
Ja. Sie haben natürlich die Trainingsqualität auch total gesteigert, ne? Und diese Konkurrenzsituation. Wir haben drüber gesprochen und dann spielt Schoskun, aber beim nächsten Mal hast du Christensen, wenn er fit ist, dann im Nacken und so weiter und so fort. Also noch einmal und damit können wir es, glaube ich, beenden. Diese Art von Kaderzusammenstellung, diese Qualität, das kann dir richtig geil zu Gesicht stehen, aber sollte irgendwann da der Schlendrian reinkommen und du hast auf einmal ergebnistechnische Probleme, dann bin ich 1000% davon überzeugt, wird die Öffentlichkeit darüber sprechen, ist das vielleicht doch zu viel und so weiter und so fort. Nächstes Thema.
Jetzt noch was Buntes aus Duisburg, was mir positiv aufgefallen ist, beziehungsweise was so in den letzten Tagen so über die Social Media reingespielt wurde, die haben den Stadion-Caterer gewechselt, keine Ahnung, das kulinarische Angebot.
Und Mantaplatte.
Ich fand es ganz witzig, der Taxiteller ist zurück.
Ah.
Und das finde ich schon ganz witzig. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und ich wollte jetzt mal fragen, Vicky, du bist ja auch kulinarisch unterwegs. Kennst du den Unterschied zwischen Mantaplatte und Taxiteller?
Nee.
Weil das sind ja so gängige Gerichte, die man eigentlich in jedem Imbiss im Ruhrgebiet so bestellt, oder?
Also, ja, Mantaplatte ist doch einfach Pommes, Currywurst, Rot-Weiß, ne?
Habe ich gedacht. Ich glaube, Taxiteller ist doch noch Gyros dabei.
Genau. Der Sage nach hieß es, dass ein Taxifahrer relativ spät mal in einen Imbiss kam und sich ein Tzatziki haben wollte mit Gyros oder andersrum. Da gab es aber keine Portion mehr, deswegen nur so eine halbe Portion Gyros mit Tzatziki und dann gab es halt dazu noch die Currywurst mit Pommes.
Boah, geil.
Und das gibt es jetzt beim MSV.
Genau.
Ich schwöre dir, Strassi fällt über das Ding her.
Ja, weil die verkaufen ja ihr Essen auch, nicht so wie beim Waldhof.
Taxi hätte ich jetzt eher gedacht, Taxis, also vom Griechischen, aber das ist ja also...
Turn gut. Und Taxis.
Ja. Ja. Nee. Und die Mantaplatte ist, glaube ich, einfach nur...
2 Currywürste wahrscheinlich.
Nee, Currywurst Pommes mit Mayo und Currysoße.
Ja, genau. Deshalb aber rot-weiß dann auch.
Nee, Pommes rot-weiß ist nochmal was anderes. Das ist ja, Mayo und Ketchup.
Ja,
Pommes-Schranke.
Das ist Pommes-Schranke, genau. Jetzt sind wir ganz tief im Thema drin. Ja,
aber ich hätte es immer als Currywurst, ist ja rot, also die Currysoße plus Mayo, also von daher widerspricht sich das nicht, finde ich.
Ja, aber Currysoße und Ketchup ist nochmal was anderes.
Das weiß ich, klar. Aber das ist ja dann Pommes-Schranke.
Pommes-Spezial.
Und ich finde es total traurig, dass es immer weniger Pommesbuden, so echte Pommesbuden gibt.
Frikandel.
So richtig, wo dann da die Rita dahinter, was willst du, ne, und so weiter und so fort.
Lieber Nähring auf der Zülpicher Straße.
Ja, aber hier in Köln gibt es nicht mehr so viel. Im Ruhrgebiet ist das natürlich noch, Gott sei Dank, so wie das, wie heißt es im Bütchen? Im Ruhrgebiet heißt das Bütchen oder?
Nee, Trinkhalle.
Trinkhalle, genau. Ja. Hier in Köln heißt es Bütchen. Ne? Mhm, genau.
Ja. Also der Caterer-Wechsel trägt aktuell aber noch nichts zu weniger Euphorie in Duisburg bei. Die Stimmung grandios, das muss man auch nochmal herausheben, wirklich, was die Fans da wieder entfacht haben am ersten Spieltag. Fast ausverkauftes Haus, unglaublich. Also diese Heimstärke vom MSV.
Du kannst das ja vergleichen, du warst ja in jedem Stadion am Wochenende im Einsatz.
Ne? Nee, ich war in Wiesbaden, war ich nicht. Das hat nicht gepasst. Da hat Preußen Münster 3-1 gewonnen, aber Max Giesen war da und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo ihr Lieben und liebe Grüße erstmal in eure Podcast-Runde. Ja, ich nehme euch mal mit. Zeitlich sind wir kurz nach dem ersten Auftritt von Preußen Münster gegen den SVW in Wiesbaden. Und ich muss sagen, es war schon ein guter Auftritt von der Mannschaft von Tom Wörle. Erstes Spiel ja auch für den neuen Trainer, der sich unfassbar sympathisch, aber auch wirklich angriffslustig gezeigt hat bei uns. Sehr bodenständig, aber dennoch ambitioniert, so hat das ausgedrückt. Viele Neuzugänge, wir haben ihn den Oberbaumeister von Münster getauft. Und einer hat ja richtig gut funktioniert, Montel. Ein Dickom-Doppelpack nach Einwechslung für den Neuzugang von Hannover 2. Einen relativ fragwürdigen Elfmeter, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also da haben sich auch nach dem Spiel die Geister geschieden. War es jetzt einer, war es eine Schwalbe, war es keiner? Alles in allem aber wirklich eine super Mentalitätsleistung. Ich glaube, da kann was zusammenwachsen und kann mir gut vorstellen, mit diesem Trainer und mit diesen Jungs können die auf jeden Fall oben mitspielen in dieser verrückten dritten Liga. Und damit zurück zu euch und liebe Grüße.
Max Gießen.
Gießen. Wer macht die erste Schalte? Gießen. Wie damals in Winston-Salem.
Wir durften ja mit ihm den Sommer verbringen. Deswegen.
Das weiß ich.
Das, aber ja, das wissen ja die Hörer vielleicht.
Stimmt, okay.
Ja,
ja. Ja, auch das hat man schon gesehen.
Auch Münster hat offenbar einen Shooting-Star. Und da stellt sich jetzt nochmal die Frage, wie spricht man ihn jetzt genau aus? Also es gibt offenbar auch eine andere Variante. Endicom ist, glaube ich, aber die offizielle Variante.
So stand es zumindest in der Ausspracheliste offiziell von Montel Münster.
Endicom, der als Joker reinkommt, trifft, auch den Elfmeter schießt. Das ist ja auch sehr bemerkenswert, ne? Wenn du als Neuzugang, junger Spieler, sitzt erstmal auf der Bank, kommst dann aber außerplanmäßig rein, früh war ja ein Verletzungswechsel und schießt dann auch den Elfmeter, den er selber rausgeholt hat.
Ja, schon kurios.
Also das ist schon...
Spricht für dicke Eier auch.
Ja.
Auch das, ja.
Ja, Preußen generell auch eine spannende Mannschaft, haben wir in der ersten Folge so ein bisschen liegen gelassen in unserer großen Saisonvorschau.
Jetzt ja, aber es gibt ja auch 20 Vereine jetzt, ne?
Ja, aber Preußen ist ja auch ein Zweitliga-Absteiger, dem man wahrscheinlich auch viel zutraut, weil sie ja vor allem so im Windschatten von Fortuna Düsseldorf so ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Fokus. Also ich finde es schon interessant, die Mannschaft. Kann man
plus
schon sagen.
Den Trainer. Ne? Ja, also wenn wir an die Spitzenspatzen denken, da sind wir gleich beim Wörle. Und wenn wir daran denken, dass die Spitzenspatzen von den Dächern geschossen wurden, dann sind wir dabei, mit Wörle wäre es vielleicht nicht passiert. Ne? Also der hat ja genau, also ich nehme ich jetzt mal an, der hat ja auf so einen Moment gewartet, dass so ein Verein kommt. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen mit dem Fußball. Das Stadion wird ein Thema sein, da freuen wir uns drauf. Man sitzt jetzt als Kommentator auch nicht mehr auf so einer wackeligen Aluminium- oder Stahltribüne. Und wenn das dann komplett fertig ist, wird das natürlich auch ein Ding. Ich glaube, dass Preußen Münster ein Wörtchen mitspricht.
Ich finde es eine total interessante Mannschaft, weil die haben ja ganz viel verändert. Ist auf jeden Fall, gehen die nicht als Top-Favorit rein und das tut ihnen vielleicht ganz gut.
Auch verrückt, dass du deine Eins noch kurz vorher abgibst, ne, mit Schenk.
Ja.
Verleihst die nach Belgien. Und Behrens ist ja auch ein, also ich glaube, so konntest du das auch ohne Bauchschmerzen machen. Kommt und hat ja auch direkt super gehalten. Also wir haben nicht über sie gesprochen, das werden wir aber noch wochenlang, aber die werden von sich reden machen.
Also es ist aber schon Kritik von Yannick Parkic.
Ja, muss man sagen.
Muss man schon sagen.
Ja, es gibt auch keine Kritik.
Dass wir nicht über die gesprochen
ist
haben.
Ist mir nur aufgefallen und ich finde, die haben jetzt eine ganz, also diese zwei Jahre in der zweiten Liga, die haben jetzt ein ganz anderes Standing, auch so in der dritten Liga oder im Profifußball generell, wenn du siehst, dass die jetzt einen Spieler wie Samuel Althaus holen können, für den man eine kleine Ablösesumme zahlt, wo man halt eben auch Konkurrenten ausgestochen hat. Also da sieht man schon, dass Münster da ein größerer Name geworden ist in den letzten zwei Jahren.
Und sie haben Charalambos Makridis gehalten, der wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Taxiteller vernichtet hat. Apropos, da frage ich mich natürlich, ob Marcel Westkamp auch in der dritten Liga wieder die Currywurst freigeben wird. Ja, der Insta-Wessi.
Definitiv.
Grüße. Mhm. Da werden wir mal drauf schauen, wenn wir nach Münster fahren. Wann fahren wir nach Münster? Weiß man das schon?
Ich fahre das erste Mal in der englischen Woche nach Münster gegen Saarbrücke.
Da bin ich, glaube ich, dabei.
Ja, schön.
Na gut, dann schauen wir mal.
Reden wir mehr über Münster in der kommenden Saison oder über einen der aktuellen Tabellenführer, Jahn Regensburg. Der Jahn gewinnt 5:2 bei Viktoria Köln und setzt direkt auch mal ein Ausrufezeichen.
Ich bin ganz ehrlich, muss ich vorwegschieben, als ich vor der Saison gefragt wurde von anderen Leuten, so wer ist so die Mannschaft, wo du glaubst, die könnten Probleme bekommen, habe ich gesagt, Jahn Regensburg.
Probleme bekommen?
Ja.
Probleme, ja.
Nee. Weil, ich kann es auch begründen, wer so viele offensive Abgänge hat, Eichinger, Hottmann, Kühlwetter, die haben ja ihre komplette Offensive verloren. Und ich fand jetzt die Neuzugänge, die gekommen sind, fand ich jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, da habt ihr euch jetzt aber qualitativ verbessert. Und ich habe schon gesehen, in der Defensive ist alles gleich geblieben. Felix Strauß, neuer Kapitän, Wurm, Innenverteidiger, also total solide. Dann hast du aber auch einen neuen Torhüter, Felix Gebhardt, der ja jahrelang wirklich ein solider Torhüter war, U21-Nationalspieler. Auch den jetzt musste man ersetzen. Hannes Herrmann jetzt im Tor, Laie vom HSV, den kennst du wahrscheinlich.
Ja, ich dachte, Moment mal, der kommentiert doch.
Also ich war mir relativ unsicher, ob das so viel Esprit versprüht, dass das funktioniert.
Also ich finde, wenn man was am Reißbrett planen kann, dann hast du eigentlich eine perfekte Ausgangsposition. Letztes Jahr nicht den Durchmarsch von Liga 2 in 4, obwohl das keine spektakuläre Saison war. Aber Wimmer hat das einigermaßen stabilisiert, warum auch immer den Verein verlassen. Und dann kommt Hildmann. Kann am Ende der Saison sich so ein bisschen mit dem Verein vertraut machen, kann so ein bisschen seine Ideen anpassen. Das ist ja ein Trainer, der für sehr viel Stabilität steht, finde ich. Und es war immer ekelhaft, in Regensburg zu spielen. Das wird bleiben. Aber wenn ich vorne hingucke, Bujelab, Hopsch, da haben sie ja noch mal ein bisschen nachgelegt. Ich sage, das ist meine Mannschaft, die oben zwischen den ersten 6 und 7 mitmischen wird. Und ich glaube, die können richtig unangenehm werden.
Da würde ich mich anschließen. Und ich ärgere mich. Ich habe wirklich lange überlegt für meine Kicker-Elf. Bujelab oder Fein Bujelab, der mir total gut bei den Media Days gefallen hat. Der hat ja auch echt...
Der macht seine Kicker-Mannschaft nur nach den Media Days.
Ja,
Media Days.
Ja, klar. Aber ihr müsst euch ja mal... Ich glaube, der ist 24, Bujelab, ne? Guck das nochmal nach, das Alter. Da denkst du dir, der hat im Prinzip schon eine ganze Karriere hinter sich. Was der alles erlebt hat, was der alles hat schlucken müssen. Und der hat ja eine richtig gute Qualität. Ich habe mich dann für weder Fein noch Bujelab und ich glaube, es war ein Fehler. Ich sag's, diese beiden Spieler werden der dritten Liga in dieser Saison den Stempel aufdrücken.
27.
Na gut. Dann war das jemand anders.
Aber ist auch noch jung.
Ja, ja, klar, ist das jung. 27.
Wäre ich gerne mal.
Aber in dem Spiel hast du halt gesehen, die einen haben halt viele Spieler mit Erfahrung, mit Drittliga-Erfahrung, Viktoria Köln, wieder mal mit einem Umbruch, die müssen sich auch erst finden, aber ihr habt ja gesagt, ihr macht euch keine Sorgen.
Das hat der Yannick gesagt.
Also, auch da Spielglück, die haben ganz früh eine Chance durch Castelle, wenn die da 1-0 in Führung gehen, dann verläuft das Spiel wahrscheinlich auch anders, aber so ist es eben nicht gewesen.
Ich habe zu wenig von dem Spiel gesehen, aber mich hat es einfach gewundert, dass du in diesem ersten Spiel so viele Tore schießt und mich wundert es auch, klar, die profitieren davon, dass die Löwen einfach die Lizenz entzogen bekommen haben, deswegen holt man sich Hopsch und Philipp. Ich glaube aber nicht, dass der Karriereplan von Hopsch und Philipp vorgesehen hat, nochmal für den SSV Jahn Regensburg zu spielen, wenn du vorher für die Löwen gespielt hast. So habe ich...
Ja,
weiß ich nicht.
Also, der fährt aber hier. Also ich habe das Gefühl, in die Oberpfalz solltest du nicht zur Scheune fahren.
Das ist ja Wahnsinn. Ganz ein feiner Verein.
Das ist jetzt ein reines Gefühl. Eine tolle Stadt Regensburg.
Dass du die Regensburger hast.
Wahnsinn.
Das muss auch...
Also, ich hasse nicht die Regensburger.
Das hat doch keiner gesagt.
Doch, ich.
Ich habe nur ein Gefühl entwickelt in der Vorbereitung und wurde Lügen gestraft.
Du hast es mit deinen Augen gesagt.
Das ist es halt.
Deswegen. Sag mal, aber wird hier eigentlich alles weggedonnert im
hier
Haus?
Hier hinten ist so eine Militärbasis. Ja. Mervenich. Fliegen hier die Kampfjets immer übers Haus.
Wir haben nur gelacht darüber. Ich glaube, die Regensburger haben verstanden. Aber ein Plakat mit irgendwie F dich, Bakic, würde ich mich schon drüber freuen. Beim SSV Regensburg in der Fankurve. Kann man ja mal drüber nachdenken. Stell mal vor, das passiert wirklich. F dich, Bucky. Wie lustig das wäre.
Wahnsinn.
Ich würde mitmalen.
Jetzt kann er wieder die ganze Nacht nicht schlafen.
Ja, super.
Das bleibt drin.
Ja, natürlich bleibt das drin. Dann haben wir jetzt fast alles besprochen. Wir wollen nur noch ein paar Ergebnisse nennen. Nur damit
Übrigens eins, um meine These vom Anfang nochmal abzubauen. Viktoria Köln hat in den vergangenen Jahren immer davon gelebt, dass sie einen super Start hatten. Die haben aus den ersten 5 Spielen immer so 8 bis 10, 11 Punkte geholt. Stimmt das nicht, Janik? Oder?
Ich höre dir nur zu.
Achso, weil du gerade den Kopf...
Innerlich schüttel ich schon den Kopf.
Okay, alles klar. Weil ich einfach glaube, dass das noch eine Mannschaft ist, wenn die einen Flow haben, ist das mit Potenzial auch ganz oben anzuklopfen. Was wir auch schon mal gesagt haben. Naja, finde ich schon. Finde, das ist eine gute, gestandene Mannschaft mit einem guten Trainer. Ich sage nicht, dass die aufsteigen, aber die waren ja letztes Jahr auch mal so im Dunstkreis oder in den letzten Jahren Position 6, 7. Das ist dann für mich schon oben in der 20er Liga. Aber wenn du am Anfang eben nach 3 Spielen nur 0 oder 1 Punkt hast, dann kann das auch mal in eine ganz andere Richtung laufen.
Ja, da hatte ich zum Beispiel ein ganz anderes Gefühl. Also ich habe gesehen, dass sie sich sinnvoll verstärkt haben. Ich bin über eine Zahl gestoßen in der Vorbereitung. Das haben sie, glaube ich, sogar selber kommuniziert, dass man in den letzten, glaube ich, 4 Jahren nicht einmal auf dem Abstiegsplatz stand. Das ist schon, also wo du denkst...
Sag ich ja, weil die immer gut reingekommen sind.
Viktoria Köln immer...
Der Zug ist jetzt abgefahren, ne?
Ich glaube, genau. Die Statistik ist gebrochen worden. Mhm. Aber gut, erster Spieltag.
Ja, aber wenn ihr jetzt über den Start redet, die haben jetzt Stuttgart und dann haben sie aber Münster, Essen und Rostock. Ja. Also da kannst du nach fünf Spielen natürlich...
Ja. So. Da muss ich dem Veggie wahrscheinlich vielleicht in drei Wochen dann doch recht geben.
Also ich will aber trotzdem sagen, um abschließend alle 10 Spiele zusammenzufassen, es hat sich jetzt keiner rauskristallisiert nach einem Spieltag, wo man sagen muss, der hat auf jeden Fall kein Niveau für diese Liga. Also das kann man ja schon mal so sagen, weil sonst müsstest du ja auch sagen, auch Rot-Weiß Essen wird absteigen bei 5 Gegentreffern. Das wird ja auch nicht passieren. Und das macht mich erstmal froh, dass da keiner ist, wo man sagt, scheiße, da kannst du gleich von Anfang an...
Genau, auch nicht im Duell der Aufsteiger. Groß-Asbach schlägt Fortuna Köln. Dann hatten wir das 2:2 zwischen Ingolstadt und Würzburg noch. Und der VfB gewinnt gegen Havelse mit 3:2 mit einem sehr, sehr schnellen Tor von Niklas Tauer nach 11,2 Sekunden, aber nicht das schnellste Tor der Drittliga-Geschichte.
Nein, Daniel Frahn.
Ich wollte gerade danach fragen.
Und Lukas Schnellbacher haben einst jeweils nach 9 Sekunden getroffen. Und
da ist ja der Name Programm.
Ja. Aber Daniel Frahn kann man sich auch nochmal bei YouTube anschauen, das ist geil. Daniel Frahn, VfB Stuttgart 2 damals. Anstoßvariante von Zorniger, ne? War damals RB-Trainer. Ne? Direkt nach vorne verlängert, Morris und Frahn macht ihn weg, 8,6 Sekunden.
Ich bitte drum, Morris hieß er.
www.youtube.de.
Genau.
Und jetzt gibt's das hier.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Quizfrage für alle neu dazugekommenen in unserem Podcast. Wir begrüßen jeden herzlich. Schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, die dritte Liga mit unserem Podcast zu verfolgen. Und die Frage der Woche ist immer eine Frage, die ihr uns stellt. Am Ende jeder Folge gibt es eine Herausforderung für uns. Es ist eine Frage im weitesten Sinne rund um den Fußball, im besten Falle um die dritte Liga soll es da gehen. Schickt uns doch eure Frage per Sprachnachricht an unser 4:3 Handy. Inklusive Antwort natürlich. Und die Nummer von dem 4:3 Handy, die steht wo?
In den Shownotes.
Und im Telefonbuch von Dirk Jochum.
Und natürlich beide Nachrichten separat. Ne? Also nicht die Antwort schon in die Frage. Ne?
Zur
also
Not,
zwei Sprachnachrichten.
Kriegen wir das auseinandergeschnitten, aber praktischer wäre es, wenn es zwei sind. Okay. Hier ist unsere heutige Frage der Woche.
Hi, liebes 4:3 Team. Hier ist Christoph aus Magdeburg. Heute möchte ich von euch wissen, wie viele Vereine aus dem Osten, damit sind alle Vereine gemeint, die aus der Regionalliga Nordost kommen oder dort angesiedelt sind, seit Einführung der dritten Liga in der Saison 2008-2009 schon einmal in dieser Liga gespielt haben.
Ich habe hier gerade zufällig den Kicker mit der Tabelle
hier
Nordost.
Hier liegen 4 Kicker auf dem Tisch. Also die Frage war, welche Ostclubs jemals in der dritten Liga gespielt haben.
Okay,
quasi.
Rot-Weiß Erfurt.
Ja, aber wir nehmen ja erstmal, also Hansa Rostock ist ja jetzt der aktuelle, der ist. Der bleibt noch dabei.
Okay.
Ne?
Ich gehe jetzt einfach nur die Tabelle.
Chemnitz hat da gespielt. Aue hat da gespielt. Greifswald hat nicht da gespielt. Lok Leipzig hat auch noch nicht da gespielt. Karl Zeiss Jena hat da gespielt. Ja. Der HFC hat da gespielt. Altklinika hat nicht gespielt. Eintracht hat nicht gespielt. Magdeburg als erste Mannschaft hat mal da gespielt, wenn wir die mitzählen.
Ja.
Die Babelszwerge, die haben da ein Jahr, glaube ich, auch gespielt. Der BFC Dynamo nicht.
Nee.
Zwickau hat da gespielt. Ja. Luckenwalde nicht. Hertha nicht. Tasmania Berlin nicht. BFC Preußen nicht. Und Chemie Leipzig auch nicht. Es müssten 9 sein, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe.
Plus die jetzt als schon höherklassig auch oder drunter spielen. Also alle, die jemals in der dritten Liga gespielt haben, aber auch mal in der. So habe ich es verstanden.
RB, war das mal dritte Liga? RB Leipzig?
Ja, natürlich, klar.
Dann brauchen wir die da auch noch.
Ja, natürlich, klar.
Aber RB, Dresden.
Dynamo. RB, Dresden.
Genau.
Magdeburg hast du?
Was ist mit Union?
Ich habe noch Cottbus, Union Berlin.
Union Berlin, ja, hast du die noch?
Cottbus und Union, hast du beide? Dann sind wir bei 12 schon.
Ich habe hier noch Viktoria Berlin.
Tatsächlich, ja, sehr gut. Sehr stark.
Mit Benedetto, Muzzicato.
Genau. Ich gucke jetzt mal gerade hier Oberliga Nord im NOFV-Verband.
Union habt ihr noch gesagt. Auch.
Ja. TB war nicht da. Ne?
Dynamo. Wir haben sicherlich einen Fetten vergessen. Weiß ich. Cottbus haben wir schon gesagt.
Cottbus haben wir gerade gesagt.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich lese sie nochmal alle vor, ja? Erfurt, Zwickau, Jena, Cottbus, Magdeburg, Halle, Rostock, Viktoria Berlin, der CFC, Aue, Babelsberg, Dynamo, Union Berlin.
Hört sich doch gut an. 13. Super Zahl.
Haben wir Union jetzt genannt?
Ja. Sind wir dabei.
Dann bitte.
Hier kommt die Antwort.
Die 13.
Die Antwort lautet 14 Vereine.
Nein.
Diese sind aufgelistet mit RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, Hansa Rostock, Energie Cottbus, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC, SV Babelsberg 03, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Chemnitz FC, FSV Zwickau, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena und Viktoria 1889 Berlin.
Ja, ich hatte gerade RB Leipzig vergessen in unserer Aufzählung.
Da muss man jetzt wirklich ganz ehrlich sagen.
Erst Regensburg beerdigen.
Ja, genau.
Und dann Leipzig vergessen.
Ist der Notar in unserer Runde? Wir zählen alles auf.
Ja, komisch, dass ich jetzt RB Leipzig vergessen habe.
Ja, das ist der Retter des deutschen Fußballs. Ja. Nur dank RB Leipzig haben wir jetzt Jürgen Klopp als Bundestrainer.
Weißt du, woran mich das erinnert? An diese Umfrage, die wir mal gemacht haben für das Trikot. Man soll die 14 deutschen oder Europapokalfinalisten aufzählen und dann der Löwen-Fan, der die Bayern einfach vergessen hat. Mit Absicht, ne? Ihr wisst noch. Ja.
Also, Yannick noch nicht in bestechender Frühform. Nee. Aber ja, wir tragen ihn auf unseren Schultern natürlich weiter mit.
Wobei trotzdem, das ist dann wieder ein Unentschieden, wie bei der ersten Folge. Das haben wir nicht verloren, weil wir haben die Namen ja alle genannt. Ja. Das war jetzt ein Fehler von unserem Dr. Notar. Wie ist das? Ja, Dr. Barisel Dr. war das bei der DFB.
Dr. Flüchtigkeitsfehler.
Dr. Englisch ist das auch immer beim DFB.
Ne? Ja, ja, genau. Walter Barisel. Das war so ein Herr mit so grauen Haaren, der immer als Notar praktisch da stand und geschaut hat vom DFB, ob das richtig ist. Und er hat dann einmal erzählt, dass sie im Stau standen vor der Auslosung. Er hat dann den DFB-Pokal aus dem Auto rausgehalten und durfte dann rechts auf der Spannspur vorbeifahren.
Ist das wirklich passiert?
Walter Barisel, ja.
Also Yannick ist unser Notar Matthäus von 4:3. Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss noch zu dem schnellen Ausblick auf den zweiten Spieltag am kommenden Wochenende.
Wie, ich dachte im Moment mal ganz kurz, es gab am Wochenende bei Magenta gab es auch das Duell der Europapokalsieger in Müngersdorf.
Ja, aber da war der Tobi ja nicht.
Ja, Moment mal gerade, aber wir wollten doch damit, ach so, stimmt, ja klar, deshalb schweigt das jetzt tot. Nein, also wir wollen einfach mal sagen, was es bei Magenta alles gibt. Es gibt ja auch den Telekom Cup als Ausblick.
Nächste Woche, bin ich am Samstag.
Bayern gegen Leipzig. Leipzig ist ein toller Verein, Yannick, kennst du noch gar nicht.
Pellegrino Matarazzo war zu Gast in Müngersdorf, Pokalsieger mit der Sociedad.
Ja, aber das ist ja selbstverständlich, dass wir sowas alles zeigen bei Magenta Sport. Plus die Europameisterschaft in 2 Jahren, plus die Weltmeisterschaft in 4 Jahren.
Die Frauenfußball-WM 27 läuft auch bei Magenta TV. Und übrigens ist es für Magenta TV-Kunden alles inklusive.
Plus Eishockey haben wir auch noch. Und Basketball.
Ja.
Ganz viel Sport.
Feldhockey. Magenta Sport.
Feldhockey. Genau. Also Belgien jetzt die Welt- oder Europameisterschaften.
Wo seid ihr nächstes Wochenende? Tobi? In welchen Stadien?
Ich bin am kommenden Wochenende nirgends.
Oh. Ich bin im Einsatz beim SCFR gegen den MSV Duisburg und hoffe auf Ali Hahn.
Ich bin bei meiner, also man sagt ja, meine große Liebe ist der HSV, aber mein Fisternöllchen, das ist die Fortuna.
Du bist in Zollstock.
Klar. Geil. Gegen die Alemannia. Geil.
Ja. Boah, das wird schwer.
Richtig geil.
Das wird richtig schwer.
Aber richtig geiles
Spiel. Die Wiederauflage des Mittelrhein-Pokals 2013.
Genau, und des Halbfinals vom letzten Jahr. Fisternöllchen, für die, die es nicht verstehen, das ist so die heimliche Affäre, so, wo es so prickelt.
Ja. Und ich mach den Telekom Cup für Magenta.
Echt? Gibt's sowas bei Magenta?
Ja, auch? Nächsten Samstag 15 Uhr. Und an meiner Seite wird sein Stefan Effenberg. Da freue ich mich drauf.
Effe, gut.
Effe, ja. Cheffe Effe.
Aber du kannst dir eins sicher sein: Da wird am Montag nicht drüber gesprochen werden.
Nee, und Tobi guckt auch nicht.
Ich bin Montag gar nicht da.
Ach, das auch noch?
Ja, das auch noch.
Ach, deswegen? Genau. Okay, ja, gut.
Ihr schafft das schon.
F dich, Tobi, auch bitte. Da brauchen wir auch
aber
so ein paar
wichtig
Karten.
Ist, dass der Scharfrichter aus der Neustadt wieder da ist.
Yannick Bakic.
Das Fallbeil vom Barbarossa-Platz. Wahnsinn.
Es tut mir leid, liebe Fans von Jan Regensburg. 3 hier im Podcast wissen euch zu schätzen.
Also, das ist so asozial. Wirklich, als Tabellenführer werden die so abgewandt. Ja,
schönen Tag noch. Gut.
Tschüss. Tschüss.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen.